Guck mich nicht so an.
Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 106, heute mit dem Felix.
Dickbutt.
Ah, das war jetzt nicht dumm.
Nicht? Soll ich nochmal, komm, wir machen noch mal machen. Ja, dann nicht. Dann machst du es halt nicht nochmal und ich krieg keine zweite Chance, ist okay.
Nee, das ist einfach so, eine Chance.
Wir sind zwischen den Schedules hängen geblieben quasi. Zwischen unseren zwei Wochenrhythmus.
Genau, deshalb sind wir heute auch nur das kleinere Team, nämlich der Felix, wie schon gerade gesagt, und ich, der Matt. Hi. Und aber wir haben zum Glück jemand, der uns immer wieder aushilft. Das ist der Leadname.
Der Leadname ist da und er ist der Superhörer. Oder wie hat er sich genannt?
Profi-Podcast-Hörer.
Profi-Podcast-Hörer. Deswegen ist er auch der Einzige, der heute live zuhört. So.
Genau. Alle anderen zählen nicht.
Genau, alle anderen zählen nicht. Oder er hat sich einfach 10-mal aufgeschaltet, damit es mehr aussieht, damit wir uns besser fühlen.
Xen. Was wir haben, also der Leadname sagt, wir hätten mal gesagt, es gäbe Sticker vom Podcast.
Haben wir bestimmt mal gesagt.
Aber so lange könne er nicht warten und deshalb hat er einfach mal selber Sticker gemacht.
Krass, oder? Der super Podcast.
Er wird sie machen, genau.
Vielleicht sollten wir uns einfach einkaufen, damit wir auch Sticker haben. Ja. Vielleicht sollten wir unsere eigenen Sticker kaufen.
Ja. Ich wäre der Erste.
Ich werde schon der Erste, das kann ich nicht sagen.
Tja.
Wo kann man denn hier was sehen? Ja, jedenfalls super hardcore, wie er einfach ausrastet und Dinge tut.
Mhm.
Zu den Hörern, wir sind gerade auf 16? 18? Nee, 16 Hörer. 16, 17, 18 Hörer.
Krass. Ja, das passt ja. Gut, so ja. Gut
besucht.
Also er möchte Sticker machen. Er hat einen Vorschlag gepostet, wie die aussehen würden. Erinnert mich jetzt irgendwie an die Webseite. Finde ich gut. Guck, und
sieht denn unsere Webseite aus?
Wenn ihr die auch haben wollt, unterstützt doch den Leadname dabei.
Ach so, ja, das ist einfach quasi
indem die ihr, indem ihr auf seiner Webseite ihm Geld dafür zukommt.
In den Rachen werft.
Genau. Ich sehe zwar noch keinen PayPal-Button, aber...
Ihr könnt dem wahrscheinlich auch einfach Geld in die Hand drücken, wenn mal wieder der Kongress ist, was wahrscheinlich funktionieren wird. Oder? Schon. Kongress ist ja bald wieder. Ist ja bald wieder Weihnachten. Das merkst du daran, dass du quasi keine normalen Sachen mehr im Supermarkt kaufen kannst, sondern nur noch alles mit Zimt.
Ach so, ich dachte schon, das merke ich, dass der Kongress ist. Das ist der Grund. Das ist gar nicht wegen Weihnachten.
Nee, ist wegen dem Kongress. So das denken dann viele, aber das ist Quatsch.
Ah, okay. Muss ich morgen gleich mal beim Aldi fragen, ob sie das wissen überhaupt, warum sie das im Angebot haben. Genau. Was dem Leadname noch wichtig ist, er würde gerne wissen, was denn Leute bereit wären, dafür auszugeben und
Stickerpreise halt.
Ansonsten ihm mal so Feedback geben. Dann weiß er, wie viel er bestellen muss, also wie viel.
Vielleicht
tausend.
Müssen wir ihn repot-tweeten oder so ein Shit.
Damit wir haben ihn jetzt im Podcast erwähnt. Das
reicht es?
Hoffentlich.
Okay, ansonsten ihr müsst auf jeden Fall auf seine Seite gehen, damit er nämlich sieht, dass ihr quasi auf seiner Seite wart. Mit Pivik Analytics.
Genau.
Ja, machen wir weiter.
Dann unsere andere Lieblingskategorie, Tote der Woche. Oder dieses Mal, weil es ja schon ein bisschen länger her ist. Drei Toten der Wochen.
Drei Toten der jeweils eine Woche.
Okay, und ich sehe schon, wir können gar nicht mehr weiter podcasten.
Wieso?
Weil Podcasten tot ist, oder?
Ja, das ist ein bisschen blöd. Jetzt hat quasi es gab einen Podcast, ein Patent-Troll, der Podcasten mal patentiert hat. Das heißt quasi ins Internet reden, damit mehrere Leute das hören, hat er als Patent sich geholt und jetzt hat er CBS, ich weiß nicht genau, was die für Podcasts machen, aber NBC und Fox und so hatte verklagt. Mhm. Und dabei ist rausgekommen, dass er tatsächlich dieses Patent besitzt und dass er das quasi einsetzen kann und die Leute dagegen infringe, wie heißt es auf Deutsch?
Verletzt?
Ja, genau. Sie haben dieses Patent verletzt und müssen ihm jetzt 1,3 Millionen Dollar zahlen.
Ach ja, hier, das ist Personal Audio jetzt. Okay, ja, Patent-Troll trifft's ganz gut. Ich verstehe auch noch nicht genau ganz, was CBS da für Podcasts macht. Sind das jetzt Audio oder Vodcasts?
Vodcasts.
Also schön. Wegen dieser NCIS-Sache, die sie da auch so, ich meine, das ist ja auch immer
ne, ich glaube, Vodcasts
medialtechnischer Aufmacher.
Ja. Ich glaube, Vodcasts gibt's nur in Russland.
Vodcast?
Ja, Vodcast.
Witzigerweise, ich habe dem letzten mündliche Bachelorprüfung gehalten und da steht das unter anderem mit im Fragenkatalog. Was ist ein Vodcast?
Und was ist ein Vodcast?
Ein Videopodcast.
Echt? Ich habe gehört, das gibt's gar nicht.
Wenn ich das noch irgendwie richtig weiß. Ja, okay, also Podcasting ist tot. Ihr hört uns jetzt einfach nicht mehr zu, also.
Nee, wir sind ja eh
Piratensender.
Wir sind in Wolgograd und da gibt es eh kein sowas.
Ach, das ist übrigens auch noch Tote der Woche, ne?
Was?
Piraten.
Piraten? Wieso? Sind die gestorben?
Naja. Na, das machen andere Podcasts.
Echt?
So, dann.
Echt? Ach so, das ist so ein
über die Piraten reden.
Politik-Ding.
So. Ja, oder so genau.
Quatsch. Nee, so
was machen wir nicht.
Politik
wird sich nicht durchsetzen.
Ich habe gedacht, Videopodcast heißt einfach nur Videopodcast.
Das ist aber zu einfach gedacht. Du musst musst den Marketingbegriffen denken. Du denkst zu pragmatisch. Sowas kann man nicht verkaufen. Yo.
Also,
Samsung?
Schon wieder. Was ist denn heute mit Samsung?
Samsung verkauft in Europa keine Notebooks mehr.
Und gibt es dafür einen Grund? Oder haben sie jetzt einfach nur gesagt, das ist kein Markt mehr, weil die Leute keine Windows XP-Computer mehr kaufen?
Sie sagen weder Notebooks noch Chromebooks und aktuelle Marktbedürfnisse sagen Ihnen das. Der Markt braucht Samsung Notebooks nicht mehr. Dazu sage ich nur eins, der Markt hat Samsung Notebooks noch nie gebraucht.
Daran könnte es liegen. Aber ich finde es ja schön, wie das so glänzt, die Samsung-Schrift auf den Notebooks.
Ja.
Muss man jetzt mal sagen.
Also Displays von Samsung habe ich irgendwie immer gerne gehabt, aber...
Nee, ich meine von hinten quasi nur das Logo.
Okay. Ja.
Ja, gut. Aber dazu können wir, glaube ich, auch gar nichts sagen, weil wir haben keine Ahnung. Dann kauft man die woanders ein, wenn man so unbedingt so ein Samsung-Notebook haben will oder so. Ich weiß auch gar nicht. Also ich kenne auch niemanden, der ein Samsung-Notebook hat. Jetzt ganz persönlich.
Ja, ich kenne jetzt wieder ein paar und
es
war keine schöne Erfahrung.
War keine schöne Erfahrung?
Nee. Und
die sind jetzt alle Apple-User oder?
Nö, die haben die noch und das war ja das Problem.
Die haben quasi
ich persönlich beschäftige mich ja auch jetzt nicht irgendwie, was es alles für Marken gibt. Also
ich verstehe es.
Ich sehe hier den ganzen Tag nur entweder Apple Notebooks oder Lenovos und dazwischen kenne ich irgendwie wenig. Alles andere ist Cancer.
Ja, also ich habe so ein HP Business Notebook in so dünn und mit UMTS und Zeugs drin und das ist schon voll, eigentlich ziemlich nice. Habe ich auch schon mal früher darüber geredet in irgendeiner anderen Sendung. Die wir hatten. Jedenfalls ja. Schade oder auch nicht, ist ja auch scheißegal eigentlich.
Jo.
Yahoo Verzeichnisdienst, die schlimmen Sachen sind
das
jetzt.
Das sind so irgendwie
die
drei Toten, die keinen interessieren.
Drei Tote, aber das, der Yahoo Verzeichnisdienst, den denke ich, hat jeder schon einmal gesehen, aus Versehen, weil es irgendwie aus Versehen auf so einen Link geklickt hat, wo das dabei ist.
Ja.
Und das ist quasi der Verzeichnisdienst, wo so steht, okay, kommt hierher und dann drückst du auf Handel und Wirtschaft, Produkte und Dienste, Zeitschriften und dann Computer. Und dann kannst du zum Beispiel sehen, dass es die Monitor, die österreichische Computermagazin-Zeitschrift gibt. Und da kannst du dann raufklicken.
Ja. Eine Marktübersicht sozusagen über das Internet.
Ja, Marktübersicht.
Über die Angebote des Internets.
Genau, über alle
so
Sachen.
Wie web.de das früher hatte, so Portal irgendwie früher nannte.
Vielleicht, ja.
Ja. Okay. Und das macht sich nicht mehr so gut? Warum?
Kann ich auch gar nicht verstehen.
Muss man das irgendwie pflegen?
Ich glaube nicht.
Sieht die Seite immer noch so aus wie in dem Artikel?
Ich glaube... Also wie ich es gemacht hätte, ich hätte es für immer laufen lassen und ich hätte einfach bei Google nach Handel und Wirtschaft, Produkte, Dienste, Zeitschriften und Computer gesucht und dann die ersten 10 Links genommen und da wäre mein Verzeichnisdienst fertig.
Der Yahoo-Verzeichnisdienst wird Ihnen präsentiert von Google-Suche, dem Nachfolger von Verzeichnisdiensten, den Sie nicht benutzen müssen, weil Sie haben ja Yahoo. Ja,
okay.
Es war schon cool damals, als Volltextsuche im Web schwierig war. Ja.
1997.
Ja.
Ja, da war es noch schwierig. Und dann gab es irgendwann Alta Vista und dann haben sie es aber auch wieder verkauft. Ja. Und dann, die haben es vor über einem Jahr dicht gemacht, haben sie Alta Vista. Das heißt, Alta Vista ist jetzt schon ein Jahr tot.
Echt?
Mhm. Traurig.
Dinge, Zeit vergeht.
Aber das ist alles wegen der Marissa Meyer. Die will einfach nur noch die guten Sachen haben. Nämlich nur Tumblr und Flickr. Und das war es eigentlich. Mehr eigentlich nicht.
Genau. Und der Name Yahoo, den brauchen wir auch nicht
mehr. Nee, eigentlich brauchen wir nur Tumblr.
Ja.
Weil die Leute machen
lustige... Tumblr und Flickr.
Ja, Hauptsache...
Yahoo.
Yahoo. Yahoo. Eine Yahoo.
Der neue Service von Yahoo.
Nee, nicht von Yahoo. Sondern von Yahoo. Wir müssen jetzt komplett schon alles ändern.
Ja.
Quasi, wir müssen das Internet umschreiben. Alle archive.org Einträge von Yahoo in Yahoo umschreiben.
Na, dann leg mal los. genau. Ich schaue mir so lange mal wieder den Matchstick an.
Hast du gemacht?
Habe ich vorher gemacht, mache ich jetzt gerade nochmal.
Nochmal.
Der Matchstick.
Der Matchstick ist ein Kickstarter.
Genau, ist ein Kickstarter-Projekt und es geht im Prinzip darum, sowas wie ein Chromecast zu bauen, aber mit Firefox.
Ohne OS. Die ganzen Sachen, die der Chromecast so kann?
Ohne die ganzen coolen Dinge, wie zum Beispiel Miracast oder wie beim Apple TV AirPlay Support oder WiDi, also VD, das ist doch hier das von Intel, oder?
Ja, genau.
Wireless Display und...
Eigentlich kann es nix.
Naja, es ist halt mal ein erster Entwurf. Ja, es hat hier BGN-WLAN drin und irgendeine ARM-CPU und da läuft dann halt Firefox OS drauf und dann kannst du halt eine App dafür programmieren.
Hm.
In JavaScript. What could possibly go wrong? Also das hört sich nicht so richtig an, für einfach für die Anwendung, also aus meiner Sicht jetzt, wenn man da so Video
meinst du?
Signalverarbeitung vielleicht machen
will. Das ist gut in JavaScript.
Ich glaube auch JavaScript.
JavaScript ist da genau
perfekt für Echtzeit geeignet.
Ja, für Echtzeit-Video-Stream Bearbeitungsdinge.
Gut, man wird jetzt nicht nur Video-Verarbeitung Echtzeit damit machen wollen, aber die haben da schon in ihrem Video dann auch so ein paar Beispiele, wo sie so ein Kind irgendwie dem einen Schneemann aus Frozen irgendwie so ein Bart drüber malen lassen und dann wird der live getrackt. Ich glaube nicht, dass das in JavaScript so super ist und dann musst du da native und...
Oh, das heißt, du bist dann gar nicht mehr so viel Firefox OS mehr, sondern viel mehr native, was ja gar nicht so praktisch ist dann.
Schauen wir mal, was da
also
kommt.
Ich habe mir das auch angeschaut.
Es ist ja schon auch reichlich überfundet, also es wird auf jeden Fall passieren.
Ja, und zwar bestimmt übernächstes Jahr dann.
Hm.
Die haben einen Rockchip 3066, also diese Rockchips sind diese typischen USB HDMI-Stick-Teile mit
die SoCs dafür.
Genau,
die
billig sind, wo du dann quasi einen für ganz wenig Geld bekommst.
Ja gut, ganz wenig Geld wird das Ding ja auch wahrscheinlich nachher kosten. Sie
genau, was
gesagt,
ja,
Retail genau. $25.
Muss man sagen, das ist auf jeden Fall ein Kampfpreis, weil ich glaube Chromecast ist 35, wenn du es neu kaufst.
Ja, gut, aber das ist auch so billig.
Ja.
Also das Apple TV dagegen ist teuer, aber ob jetzt...
Aber Apple TV ist auch gar nicht so teuer dann. Schon wieder. Also das
ja gut, das kostet immerhin locker mal das 90 Euro gerade. Das heißt, das Doppelte von einem Chromecast mindestens. Wenn
ja,
ich noch ein bisschen
aber es hat
mehr.
Ja auch eine echte Computerfestplatte drin. Und
nee.
So.
Nee. Nö.
Hat's nicht.
Apple TV dritte Generation streamt nur noch.
Echt?
Ja, das hat bestimmt irgendwie so ein Cache, aber das hat keine Platte mehr drin.
Okay, dann ist vielleicht gar nicht mehr so gut.
Nö, ist auch nicht mehr. Also ich benutze auch meins irgendwie kaum, weil brauche ich nicht.
Was hast du dafür?
Was habe ich dafür? Wie meinst
ja,
du?
Ja, anstatt deinem Apple TV. Was
naja, den Nukler, von dem ich immer mal wieder geredet habe. Also den so ein Intel Nuk.
Ach so, den Nuk.
Den ja. Nuk.
Der
genau.
Hat mehr.
Der
Energie.
Heißt bei mir Nukler. Und
ach so, der hat mehr Energie auch ein bisschen, oder?
Der hat ein bisschen mehr Leistung und da habe ich dann halt eine SSD reingepackt. Das heißt, der hat jetzt irgendwie so 64 Gig SSD und da läuft es halt gerade in OpenELEC drauf.
Ja.
Und das kann ein bisschen mehr und auch meine Apple Devices können darüber meistens, jetzt gerade iOS 8 nicht, aber meistens geht auch AirPlay so.
Okay, das ist ja ganz cool.
Und genau, und das ist eigentlich ganz nett und deshalb brauche ich das Apple TV nicht mehr und
tja, kannst du eigentlich verkaufen.
Joa. Hin und wieder, also das Apple TV ist extrem praktisch, wenn man halt irgendwie zu den Eltern geht oder so. und dann Fotos zeigen will.
Einfach so vom
oder
direkt
so
auf den Fernseher streamen dann quasi.
Genau, genau, weil das ist ja in der Regel eher so medial, eher ein schwieriges Feld und dann nimmt man halt einfach so das Apple TV mit.
Ja, das ist super. Also ich hätte ja tatsächlich gerne so einen Stick, der genau das auch kann. Und zwar in allen Sachen, die es so gibt. Also AirPlay und dieses andere Dings, Miracast.
Und dann ist es am ehesten ja dann am Ende doch wieder ein Chromecast. Ja. Der kann momentan am meisten.
Aber der kann auch nicht so eins zu eins streamen. Also du kannst nicht irgendwie quasi dein Display auf dem Bildschirm machen, sondern du kannst nur sagen, okay, jetzt diese App dort dann anfangen zu streamen.
Also ich meine, sie haben auf der I.O. angekündigt, dass das mit
angekündigt, heißt
L auch gehen
ja,
wird.
Ja, die lügen so. Doch. Also nee, ich meine,
die lügen nicht, aber es ist einfach noch nicht da.
Ist noch nicht da, ja. Also
bin genau, da gerade aber auch nicht auf dem ganz aktuellen Stand.
Also ich weiß, dass es früher so war, deswegen habe ich mir auch keinen geholt, weil er es nicht konnte. Ich habe gedacht, okay, jetzt habe ich dieses kleine Gerät, was einen ganz kleinen Bildschirm hat, und dann ich habe diesen riesigen Bildschirm und ich möchte quasi diesen kleinen Bildschirm, der voll die krasse Auflösung hat, auf diesem riesigen Bildschirm haben.
Also ich muss dir gerade sagen, du hast keine Ahnung anscheinend. Der Chat sagt, das geht schon.
Oh yeah, dann muss ich mir eins kaufen.
Genau, also los, Matchstick kaufen.
Der Matchstick.
Nee, bitte nicht.
Mein nicht. Nexus kann das, sagt, ja, ich weiß, dass mein Nexus kann, aber ich weiß, hab nicht gewusst, dass das der Chromecast-Dingsy auch kann.
Ja.
Ich habe mir jetzt letztes Mal dieses fucking Amazon Fire TV Schisse gekauft, weil es zu billig war.
Wie ist da gerade so die Lieferzeit? Ist das immer noch 2015?
Ja, nee. Also ich habe meins kommt im November an.
Ja, nein, wenn ich jetzt bestelle.
Ja, wenn du es jetzt bestellst.
Laden, lieferbar ab dem 13. Dezember. Haben so viele das wieder zurückgeschickt oder bauen sie mittlerweile auch 2-3 davon?
Was? Die haben wahrscheinlich nur so 10 Probemodelle, die dann immer wieder bei den Leuten zurückgeschickt werden müssen.
Genau.
Und jetzt haben die Leute quasi wieder einer zurück.
Gleichzeitig mit den Alice-Routern, ja.
und das Amazon Fire TV soll das wohl auch können. Das haben sie gesagt, jedenfalls. Keine Ahnung. Ich finde, das sieht
ja auch.
Muss
ich mir wohl auch mal noch so ein Fire TV irgendwie.
Ich glaube, du brauchst nicht sowas, weil das sieht aus wie dein
Apple TV. Ja, aber auf dem Fire TV ist ja noch Dings da drauf. Prime. Videos.
Ja, ja, klar, Prime Video.
Und da gibt es immer so sinnvolle Sachen.
Und Satu.
Ja, die Mediathek, genau, das will ich eigentlich haben.
Gibt's doch bestimmt auf Apple Shizzle auch. Also ich weiß, dass.
Komm hier und Game Controller gleich mit und
los
geht's.
Was? Bist du betrunken, Alter? Na gut, dann muss der Matt jetzt wohl einkaufen. Das hilft ja alles nix. Ja, gut. Genau, aber die Mediathek gibt es auch für XBMC, aber die ist scheiße. Die XBMC-Mediathek ist scheiße und die crasht die ganze Zeit. Und
das habe ich noch nie probiert und ich dachte mir es auch so.
Ja, also ich kann es tatsächlich nicht so mit gutem Gewissen empfehlen.
So.
Ich kann mein Chrome-Window-Stream, fick dich. Leadname, Chrome-Window reicht nicht, ich will meinen kompletten Display-Schissel-Stream.
Schissel, Hauptsache
jetzt
Schissel.
Jetzt hat der Leadname mich wieder geil gemacht, dass ich vielleicht doch einen Chromecast brauche. Und dann hat das... Ich guck mal nach. Vielleicht stimmt ja auch alles. Nicht?
So
gut, wie wir einfach nichts wissen.
Ab an die Packstation.
Du hättest wenigstens vor einem Monat die 50 Euro Bonus-Cash-Money mitnehmen können, ja, die du für Prime-Kunden bekommst.
Ja, ich wusste ja nicht, dass ich das will damals. Ich weiß es ja heute noch nicht.
Kannst du immer noch zurückschicken, ist ja kein Problem.
Jo. Okay,
dann
Dinge, die ich auf jeden Fall will, weil ich habe früher schon damit gearbeitet und es war cool.
Was denn?
Kirby. Kirby ist so ein kleiner.
Achso, ich habe gedacht, so ein kleiner rosaner Ball, der springen kann und Leute aufsaugen kann und dann seine Fähigkeiten gaunen.
Nein.
Auch wäre die richtige Antwort gewesen.
Nee, Kirby 2 ist es nicht.
Ach, Kirby 2. Return to Dreamland oder wie hieß es?
Weiß ich nicht, bin ich nicht so.
Ist nicht deine Zeit gewesen oder hast du es nicht gespielt?
Weder noch, ja. Ich hatte keine Game-Konsole.
Du hattest kein Game
Kirby 2. In der Tat nicht.
Nee. Oh, das war das, wo du den Hamster haben konntest, auf dem reiten konntest. Das war schon voll der nice Teil.
Von Game Boy. Okay, liebe Podcast-Hörer, stellt euch einfach nur gerade vor, wie ich den Wegfu gerade anschaue.
Es heißt Kirby's Dream Land 2. Okay, dann ist es wohl was anderes.
Genau, das heißt hier Kirby und nicht Kirby's Dream Land.
Stimmt.
Und Kirby ist ein CMS und das macht einer hier aus Mannheim. Und das Interessante daran ist halt einfach, der hat den Quellcode zwar offen bei GitHub, aber man darf es nicht einfach so benutzen, sondern man muss eine Lizenz kaufen. Wenn du es für eine Webseite einsetzen willst und also das Schöne einfach in Kirby ist, deshalb habe ich es gerne benutzt, dass es nicht so WordPress, Datenbank und so schisselgleich ist, okay, sondern es ist halt ein kleines CMS und im Wesentlichen schreibst du dein Zeug in Markdown, mhm, und es ist halt file-based und mit PHP und funktioniert. Das heißt, du musst auch nicht irgendwie jetzt wieder hier speziell Heroku oder ich weiß nicht was, was man bei dem Ruby-Zeug immer nehmen muss oder GitHub Static Pages oder so nehmen, sondern du kannst halt einfach jeden Pseudo-Hoster nehmen. Mhm. Okay. Und das Tolle, was darüber hinaus noch geht, ist, das ist halt eigentlich ziemlich entwicklerfreundlich, ja, weil du halt alles im Git zum Beispiel dann hast, den kompletten State, bei einem Static Site Generator, aber es gibt darüber hinaus noch ein Panel, nennt sich das, das ist halt dann wie so ein WordPress-Backend dafür.
Okay.
Und das ist halt super idiotentauglich. Also
das hört sich gut an.
Das hat uns schon ein paar Mal, oder also mir schon ein paar Mal geholfen, einfach wenn du so hier für irgendjemand eine Webseite machen willst, dann
einfach mal schnell
so
und dann ist fertig.
Und
nicht schlecht.
Kostet halt jetzt auch nicht die Welt. Also der Preis ist halt genau super so gesetzt, dass er dass Leute, die das professionell machen, nicht lange überlegen und er trotzdem irgendwie viel dran verdient oder genug dran verdient, weil
okay.
Ja, das, egal.
Weil er so ein netter Typ ist einfach.
Genau, also ich will jetzt hier keine Werbung dafür machen.
Hast du aber.
Es ist einfach nur cool, dass es endlich mal fertig ist. So.
Ist jetzt fertig? Davor war es immer 1.9999 Periode oder so?
Nö, 1.0 und
oder so. 1.0 und jetzt 2.0.
Dann hat er immer gesagt, yo, Kirby 2, alles neu gebaut. So der Klassiker in seinem Blog. Ja,
ja, alles neu gebaut.
Aber jetzt ist es da. Ich habe leider es noch gar nicht ausprobieren können. Ich
oh Mensch, aber andere Leute müssen es jetzt ausprobieren.
So ist das. So, dann hatten wir endlich mal wieder.
Endlich mal wieder.
Wir hatten ja so wenige davon in letzter Zeit. Eine Sicherheitslücke, die alles in Frage gestellt hat. Alles.
Heartbleed. Aber das ist zu schwach gewesen. Deswegen haben wir jetzt in dem Kern von allen Betriebssystemen, die Linux haben, bis auf Android und ein paar andere, haben wir jetzt die Schwachstelle Nummer 1 gefunden. Wir nennen sie Bashdoor.
Bashdoor.
Nein, das ist natürlich Shellshock, was ja schon ein viel coolerer Name ist.
Ja.
Es ist die Shellshock-Schwachstelle und wir sind natürlich viel zu spät, so wie immer.
Aber ja, alle sind schon wieder gefixt.
Alle
wobei, sind nee, Max nicht.
Max nicht, aber die haben doch erst letztens ein Patch bekommen, aber dann gab es noch mehr Sachen, die sie gefunden haben, die sie dann nicht gefixt haben, oder wie ist das?
Nee, also soweit ich das sehen kann, ich habe hier Mavericks auf meinem Rechner und es gibt den Patch, aber der wird dir nicht angeboten im App Store. Oh, also mir wurde der nicht ausgerollt, der Patch. Ich musste den manuell installieren.
Das ist aber also
das finde ich ziemlich,
ja,
das finde ich ziemlich uncool.
Apple war aber, ja eh auf der Spur so, das haben diese komischen End-User eh nicht. Die benutzen dieses Zeugs gar nicht und die haben auch gar keine Services, die irgendwie so ein Crippling-Shit machen. Wenn man denn dann doch normales Linux benutzt, dann gibt es tatsächlich viele Applikationen, die irgendwann am Ende eine Shell benutzen oder eine Shell aufrufen und damit dann irgendwelche Sachen tun. Mhm. Es gibt ja mal dieses Ding, man will eigentlich immer das benutzen, was für das bestimmte Problem, was du jetzt gerade hast, am einfachsten ist. Zum Beispiel hast du irgendwie Dateien und willst diese Dateien irgendwie rumschieben und dann damit irgendwas, keine Ahnung, umbenennen oder was auch immer. Das ist halt mit der Shell einfach super einfach und das ist auch, wofür die Shell
direkt
da
die Ebene ist.
Genau, es ist nämlich die File-Ebene. Und
genau,
wenn du Files hast, dann willst du was mit der fucking Shell machen.
Muss nicht erst noch eine VM hochgefahren genau werden oder sonst irgendwas.
Oder du willst es auch nicht zum Beispiel in Python machen. Du willst nicht da die OS-Parse-Shit-Bewegungsdinge machen, sondern du willst quasi einfach nur mach halt jetzt diese kleinen komischen Sachen oder mach 100-mal irgendwelche komischen Bewegungen in deinem Dateisystem.
Da gab es halt einen Bug.
Genau, da gab es einen Bug, sie alle zu binden und zu vereinen.
Und genau, und was hat der Bug genau zugelassen?
Der Bug hat zugelassen, wenn du die Möglichkeit hast, Umgebungsvariablen in irgendeiner Weise zu setzen, dass du auf dem System deinen eigenen Code ausführen konntest oder kannst. Und das ist relativ krass, weil wenn man sich so die verschiedenen Arten von Fehlern anschaut, dann hast du immer so als quasi schwächsten Fehler hast du sowas wie Information Leakage, das heißt, du kannst irgendwie Teile vom Memory lesen oder du kannst bestimmte Datenstrukturen auslesen. Und dann kommen so Sachen wie, du hast die Möglichkeit, quasi Befehle so zu manipulieren, dass sie für dich irgendwas machen, so typischer Fall, so SQL-Injection. Mhm. Und dann als dritter Punkt hast du, findest du Fehler, die es dir ermöglichen, deinen eigenen Code auf dem System auszuführen. Und der ist halt nicht nur dann quasi die Datenbank oder irgendwie dein CMS, sondern das komplette Betriebssystem, quasi alles, was du da drunter hast, mhm, ist dann quasi, je nachdem, wem der User gehört, ist dann quasi geowned. Und das ist ein ziemlich, ziemlich schwerwiegender Bug.
Das hört sich nicht so cool an. Ne?
Im Gegensatz zu jetzt Heartbleed zum Beispiel war das halt, bei Heartbleed war es so, dass du die Möglichkeit vielleicht hattest, bestimmte Zertifikate auszulesen von dem Server, was natürlich voll die schlimme Sache ist und alles, oder halt irgendwie mit ein bisschen Glück konntest du dann quasi die irgendwie Cookies von Usern, die gerade eingeloggt sind, lesen oder sowas.
Ja, es war ja auch bei Heartbleed die Sache, es sind wesentlich, also es sind viele betroffen, aber es sind wesentlich weniger betroffen, ja, als bei Shellshock, weil bei Heartbleed musstest du ja erstmal einen Webserver laufen haben und genau, SSL über den machen.
Genau.
Und bei Shellshock musst du einfach nur einen Rechner haben, der eine Bash hat.
Genau.
Und das ist ja schon nicht so unhäufig.
Genau. Also
im Vergleich zu Servern, die HTTPS anbieten, ja, jetzt schon mal so, wie also würde man im Englischen sagen, in order of magnitude.
Genau. Also quasi davor waren es 1% und jetzt sind es 10%. Einfach quasi eine Magnitude oder 22 oder 33%.
Yeah.
Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, diesen Bug auszunutzen. Eine der Möglichkeiten, die gerne gezeigt wurde, beziehungsweise am einfachsten zu zeigen ist, ist, du hast irgendwie CGI auf deinem Betriebssystem, was du mit einem Webserver auslieferst. Und das ist dann halt Shell CGI, weil ab und zu gibt's sowas, dass du dann quasi irgendwelche kleinen Sachen machst, wenn du das auf dieses CGI-Skript gehst, zum Beispiel Uname oder sowas aufrufen.
Ja.
Und dann sagt er, okay, ich bin dieser Server. Und wenn du jetzt den User Agent, der über CGI dann übergeben wird, und zwar in Shell-Variablen, wenn du den so änderst, dass er ein bestimmtes Pattern aufweist, dann kannst du auf dem Server quasi Code ausführen, und zwar deinen eigenen, den du dem gegeben hast mit dem User, der quasi von dem Webserver gelaufen wird.
Unter genau, dem der und, Webserver und läuft.
Auf, genau, mit dem der Webserver läuft. So, das ist so die Grundidee. Und jetzt gibt es das natürlich für Webserver, das gibt es für alle möglichen Skripte, die dann lokal auf dem System laufen, die dann irgendwie durch irgendwas getriggert werden, wo du die Umgebungsvariablen dann selber bestimmen kannst. Und der Bug selber bezieht sich darauf, dass du unter Bash, also wichtig nur die Bash, nicht die, nicht zum Beispiel nicht die Corn Shell, nicht die C Shell und auch nicht die Posh, also die POSIX Shell und auch nicht die Dash, die unter Ubuntu jetzt
Standard Shell
geworden ist, sondern Debian hat die Bash als Default Shell zum Beispiel. Das bezieht sich besonders auf die halt als Default Shell die Bash haben. Und dort bei der Bash gibt es ein Feature, das habe ich davor gar nicht gewusst, dass es gibt. Das hat sich irgendwie ganz nett angehört, aber ich hätte jetzt auch keinen Use Case gehabt. Nämlich über Shell-Variablen Funktionen mitgeben. Quasi, du kannst, wenn du Umgebungsvariable, Klammer auf, Klammer zu, Leerzeichen, geschweifte Klammer und da dann einen Code reinmachen. Und dann kann das Skript, was diese Umgebungsvariable verwendet, kann dann das quasi als Funktion aufrufen.
Zum Beispiel, ein bisschen so wie wenn ich in JavaScript irgendwie eine anonyme Funktion für einen Callback mitgebe.
Genau, also das ist so das typische Ding. So, das prinzipiell wäre kein Problem, weil dann hast du quasi User Agent, der aber niemals als Funktion aufgerufen wird. Das wäre scheißegal. Das Problem ist, dass der Parser von der Bash nach der Klammer zu nicht aufhört zu parsen, sondern dann schaut, okay, was ist denn dahinter? Und das wird dann alles wild ausgeführt quasi. Du hast deine Funktion, dann hast du da geschweifte Klammer zu, Semikolon und dann zum Beispiel, keine Ahnung, hol dir deinen Chartcode per Wget von dem Server und führe ihn aus. Und genau das ist das Problem quasi, dass der Parser so verkrepelt war, dass er gedacht hat, okay, alles, was danach kommt, kann ich auch direkt weiter ausführen. Mhm. Und das ist halt keine gute Sache. Dieser Bug ist 22 Jahre alt und das ist schon eine verdammt lange Zeit für einen Bug. Bei Heartbleed waren es wie viele Jahre? 2? Ich weiß nicht, oder ein Dreivierteljahr oder so. Das ist nicht so lang. Und bei der Bash gibt es diesen Bug wohl jetzt schon echt fucking lange.
Da haben sich ein paar bei der NSA wirklich geärgert wahrscheinlich, ja, wenn sie es schon wussten.
Ja. Ja, wenn die Leute, die es schon wussten, die haben einfach unendliche Computer geowned die ganze Zeit. Und so, das ist so die Grundsache. Das ist jetzt okay, die Leute, es kam raus, alle so, oh mein Gott, wir müssen alle Computer fixen. Das ist relativ cool bei der Bash, nämlich du installierst sie einfach neu und dann ist sie fertig. Mhm. Also die neue Version per apt-get oder per pacman oder per was auch immer. Und okay, alle haben es gemacht, alle haben gesagt so, huh, Glück gehabt, wir haben nichts abbekommen, wir wurden nicht geohnt, vielleicht in der Zeit. Jetzt war es danach dann aber so, dass die Leute dann quasi immer weiter auf nach weiteren von diesen Bugs gesucht haben und auch mehr Zeugs gefunden haben dann, speziell in dem Parser von diesen Funktionen. Mhm. Einer war davon quasi, der ist jetzt gar nicht mit dabei, doch, darunter ist er nämlich, es gibt eine andere Möglichkeit quasi, dass du den Parser sozusagen austrägst, dass der quasi der erste Patch hat dafür gesorgt, dass dieses Funktionsding sie dann nicht mehr tut und wenn das da drin ist, weil du kannst eine Funktion machen und in der Funktion neue Shell-Variablen anlegen. Und wenn die Shell-Variablen dann quasi wieder solche Dinge aufweisen, dann kann es dann wieder dazu kommen, dass du da...
Also war das nicht safe?
Genau, der erste Patch war nicht safe, genau darum geht es. Nicht safe
genug.
Und Leute haben es dann weiter probiert und dann ist es 2-3 Mal kaputt gegangen. Und eigentlich hätte nach jedem Mal sofort alle ihre Computer patchen sollen, aber es war natürlich wieder nur so, oder ganz, also es ist wahrscheinlich jetzt oft viel so, dass jetzt das erste Mal gepatcht wurde und danach aber die quasi die Parser-Probleme oder es gibt auch einen Bug, wo der Parser dann aufhört oder verkrepelt, wenn du so einen Hochkomma mit Backslash hast, dann fängt es an, sich zu verkrepeln und er führt danach dann halt weiter aus.
Mhm.
Und solche Sachen sind dann halt immer wieder kaputt gegangen und eigentlich hätte jedes Mal alle Leute alle Bash fixen müssen. So die Idee quasi.
Aber irgendwie gibt's noch keinen LibreBash.
Es gibt keinen LibreBash. Es gibt aber Gott sei Dank schon genug andere Shells, die man alle benutzen kann.
Genau.
Wenn man da Bock drauf hat.
Ja. Nämlich. Ja, das ist halt so ähnlich wie es bei OpenSSL da war, ne? Also, wenn man dann mal durch eine Sache so gefunden hat, hey, stimmt, Bash ist ja uralt und überall installiert.
Eigentlich ist es scheiße.
Lass uns das doch mal angucken, ja.
Also, das Coole bei Shells ist halt, dass du dort einen Standard hast. Nämlich einen Standard, an den sich alle Shells möglichst halten sollten. Und wenn sie sich nicht dran halten, dann sind sie halt kacke. Nämlich POSIX.
Ja.
Und POSIX beschreibt genau, wie sich deine Shell verhalten soll. Die beschreibt dann, okay, du hast Variablen, du kannst sie so und so setzen und du kannst sie so aufrufen. Du
kannst also auch sehr gut dagegen testen.
Genau, du kannst die genau gegen den POSIX-Standard testen. Und die Bash kann halt viel, viel mehr. Sie kann, zum Beispiel hat sie Arrays, was du in POSIX leider immer noch nicht hast. Das heißt, du hast quasi keine anständige Möglichkeit, Arrays zu erstellen. Also quasi eine Liste von Dingen gibt es so in POSIX nicht. Sondern du kannst solche Sachen machen wie Umgebungsvariable unterstrich 1 ist gleich das und dann unterstrich 2. Und dann machst du dann, um die Werte aus diesem quasi Pseudo-Array, was du dir eingerichtet hast, um das da rauszubekommen, machst du dann quasi ein Eval und matchst so deine Variablen zusammen, aber das geht natürlich noch viel schlimmer kaputt als alles, was du sonst mit Arrays machen könntest. Und genau, das ist eins von den Sachen, die in POSIX fehlen, aber sonst sind es eigentlich so Features, wie zum Beispiel dieses Variablen übergeben. Das kann man halt auch anders lösen. Zum Beispiel machst du irgendwie ein Executable, also ein Shell-Skript, was genau das ist, was du sonst über so eine komische Variable übergeben würdest. Zum Beispiel tue halt irgendwas. Mach zum Beispiel einen Logger oder sowas, keine Ahnung. was man da jetzt übergeben würde. In Bash gibt es natürlich noch viele andere Sachen. Da gibt es was, nennt sich Bashism. Was
beschissen.
Beschissen, genau. Wenn man nämlich quasi die ganze Zeit nur Bash benutzt hat, dann denkt man, dass man, dass die ganzen Sachen, die man sonst so
dass
benutzt,
das alles
dass
POSIX-Standard
dass sein es alles POSIX-Standard sein muss, aber ist es nicht.
Mhm.
Und deswegen gibt es von Ubuntu, vom Ubuntu Wiki, die Dash-S-Bin-SH heißt der Artikel, der dann quasi beschreibt, was du alles ändern musst, wenn du davor die Bash, gegen die Bash gecodet hast. Kannst du kurz mal mit reinmachen.
Sehr gut.
So, also Quintessenz ist quasi, Leute haben gemerkt, dass die Bash super old ist und haben gemerkt, dass die Bash kaputt ist und fangen jetzt an, quasi nach Alternativen zu suchen, die es Gott sei Dank schon alle gibt. Und es gibt POSIX, was man, wogegen man coden kann. Das heißt, es ist einfach der Zustand im Gegensatz zu OpenSSL ist halt viel ein ganz anderer.
Ganz anders betroffen.
Ganz anders betroffen, genau. Ganz anders.
Ganz andere Verbreitung auch des Fehlers. Und genau. Deswegen auch ganz anders schwer zu fixen. Also,
ja.
Weil wenn du, also Server-Admins haben so, sage ich mal, grundlegendes Verständnis dafür, was es bedeutet, sein Betriebssystem abzuhärten gegen Angriffe von außen, so ja. in der Theorie. Ja?
Ja.
Also grundlegend höher als jetzt der ganze andere Kram. Jetzt kann man froh sein, dass es Bash nicht unter Windows gibt, ja, sonst wäre die Anzahl der betroffenen User noch viel höher, ja. Außer
also
das, wenn man sich hier Cygwin installiert hat.
Doch, funktioniert, hat man natürlich auch, das gleiche ja. Problem.
Ja. Aber unter Windows so halt nicht.
Doch, in der Windows-Shell gibt es auch einen Bug, der sich so ähnlich verhält.
Juhu!
Und zwar, also es sieht halt dann auch super nach Cancer aus, natürlich. Es ist halt die, ich weiß gar nicht, wie die Windows-Shell wirklich heißt. Ich weiß auch gar nicht, CMD halt.
CMD.
CMD.exe.
PowerShell.
Nee, PowerShell. PowerShell ist ja schon wieder der coole Shit. Ja, PowerShell ist das eigentlich das Awesome. Und das Problem ist halt, dass die PowerShell nicht so einfach zu benutzen ist, sondern eher so wie Python ist, als wie eine Shell.
Ja.
Also ich meine, es hat Vor- und Nachteile, aber es ist halt eher
für den gemeinen Anwender nicht so geeignet.
Genau, also cmd.exe ist eh für niemanden geeignet, muss ich zwar sagen. Also, weil du kannst doch nicht mehr pasten darin, also mit Ctrl-V, ja? Also es geht nix funktioniert in diesem Shit. Ah ja.
Tja, so ist das.
Aber hat trotzdem Fehler, ich suche mal das.
Genau. Was wir auch gleich gemerkt haben, wonach wir irgendwie jetzt seit, jetzt ist mir der Name entfallen, Heartbleed, auch immer Ausschau halten, ist, dass natürlich auch ein schönes Icon dafür gefunden wird.
Oh ja, das Wichtigste ist das fucking
Und wenn das schon Shellshock heißt, dann könnt ihr euch vorstellen, wie das Icon dazu aussieht. Und das bedeutet natürlich auch alle Dinge, die darauf basieren. Ne? Also,
oh yeah. Genau, das ist ja das Problem, VPN. Weil also die Bash denkt man ja normalerweise, okay, das ist was Lokales. Du hast einen Computer und du hast ja lokal eine Shell und machst ja lokal irgendwelche Sachen drauf.
Mhm.
Jetzt ist das Problem, dass es viele, viele verschiedene Sachen gibt, die quasi die Bash oder eine Shell im Hintergrund verwenden. Nämlich zum Beispiel, wenn du CGI hast, ist klar, dann hast du halt quasi ein Gateway zur Shell hin.
Mhm.
Aber es gibt halt auch Sachen wie OpenVPN, die im Hintergrund irgendwann auch mal so einen Shell-Aufruf machen und du hast da quasi die Möglichkeit mit bestimmten Parametern, die werden dann hinten, ganz hinten irgendwann als eine Umgebungsvariable gesetzt und dann explodiert es dir da hinten. Oder halt dein DHCP-Client, der quasi eine IP-Adresse nimmt und die macht er dann irgendwie, frikettiert in die Shell rein und krippelt da irgendwelche Sachen rum. Und dann hast du eine IP-Adresse, so, das ist ja die Grundidee.
Mhm.
Und dort kann das dann, dort ist es dann natürlich auch explodiert. Überall, wie gesagt, wo deine Default Shell, die Bash ist, ist es dir um die Ohren geflogen.
Mhm.
So, ich habe hier das Windows cmd.exe Shits. Oh, genau. Genau, aber das Icon, ganz wichtige Sache. Shellshock hat ein Icon. Und es ist eine, wie heißt Shell auf eine Muschel?
Eine Muschel, ja.
Die so zersprungen ist. Total dramatisch und alles. Ich weiß nicht, ob es immer noch das gleiche ist. Oder ob es sich schon geändert hat. Also, weil diese Icons ändern sich ja immer wieder mal. Oh, Shellshock ist, wenn man danach sucht, findet man andere Sachen.
Weird. Okay. So. Dann haben wir, du hattest vorher verschiedene Fehlerfälle angesprochen. Dann haben wir was aus der Kategorie Information Leakage.
Oh je. Yeah.
Und da hat sich etwas, über das wir in letzter Zeit in hohen Tönen gesprochen haben, einen Fehler erlaubt.
Ja.
Nämlich Slack.
Slack.
Und du hast recht, ich erinnere mich gerade auch, dass es früher so war. Ich habe es jetzt gerade gecheckt, es ist mittlerweile anders.
Ja.
Also wie es bisher war, ist folgendes. Man kann bei Slack mehrere Teams haben.
Ja.
Man kann mit dem gleichen Account in mehreren Teams drin sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine E-Mail-Adresse in Slack-Account habe, dann kann ich da in mehreren Teams sein. Und Slack hat es so angelegt, dass man sich immer nur in ein Team einloggen konnte.
Mhm.
Und dann musstest du erstmal wissen, in welches Team willst du denn rein. Und deshalb hast du bei der Slack-Webseite dann so eine E-Mail-Adresseingabe gehabt, dass du eine E-Mail-Adresse eingetippert.
Ja.
Und dann hat er nur anhand von der E-Mail-Adresse die gesagt, okay, welches Team willst du jetzt einloggen? Und dann musstest du dein Passwort noch eingeben dazu.
Ja.
Und das Passwort war dann wiederum also teamspezifisch oder konnte
okay,
es
ja,
sein. Das so. Und das ist der Fehler, der in dem Artikel, den du hier verlinkt hast, auch beschrieben ist. Da hat man dann natürlich gleich so Social Engineering betrieben und hat halt zum Beispiel mal die E-Mail-Adresse von Satya Nadella genommen oder von, also ich weiß nicht, ob das die ist, aber das vermutete man wahrscheinlich und dann hat man drunter halt eben gesehen, okay, das sind irgendwie ganz viele
Teams.
Lustige Teams, wo der da so Mitglied ist und
genau.
Vielleicht kann man sich da was denken, was das denn so sein könnte. Und
sign up for Team Wolf.
Sign up for DX, sign up for XD.
Oh yeah.
Sign up for TEDcom und so weiter. So, das ist natürlich auch ziemlich doof, weil wenn die, also ich kann's sagen, bei uns heißt das eine Team Bow Street. Meine Firma, da kann man jetzt irgendwie nicht so viel rauslesen, ja. Und das, die anderen Teams heißen halt aber so wie die Firmen, für die wir arbeiten. Und dann ist natürlich.
Das ist natürlich dann ein bisschen doof.
Ja, gut, also wir machen da jetzt wenig Hehl draus, aber ist natürlich aber doof, wenn man das so weiß. Also wenn man das darüber erfahren kann, das ist halt doof, genau. Und Slack hat das Problem jetzt gefixt. Ich weiß nicht seit wann. Ich habe auch nebenher mal versucht zu suchen, ob sie irgendwie ein Statement dazu abgegeben haben. Aber sie haben es so hingefixt, dass du jetzt halt deine E-Mail-Adresse eingeben musst und dann sagen sie, okay, wir schicken dir jetzt eine Mail, da stehen die Teams drin, in denen du bist. Und also so Two-Factor-Auth-mäßig.
Total, zwei
Faktor. Oder du kannst halt jetzt direkt beim Login sagen, ich möchte in das Team mit der folgenden Subdomain, also Microsoft.slack.com oder so.
Ja.
Gucke mal nebendran, vielleicht finde ich ja im Blog von denen noch was dazu.
Ja, haben sie was dazu gesagt?
Slack Sign-In Process and You.
Ja.
Das ist es, genau. Haben sie was dazu gesagt? Ich verlinke das mal kurz.
Was ich halt komisch finde, ist, dass der Microsoft-Typ wirklich Slack verwendet und nicht irgendwie zum Beispiel Skype.
Der Zong.
Ja. So, was soll ich hier? Warte ich das hier? Achso, genau. Ja. Ja, du hast es gefunden?
Ich habe es gefunden, ja. Und im Wesentlichen, sie beschreiben halt irgendwie so erstmal, was sie da gemacht haben. Und no private data was exposed on our sign-in pages or anywhere else.
Nein.
Private data ist jetzt wieder so die Frage, ist das private data, in welchen Teams ich bin?
Vielleicht ein bisschen.
Und so weiter. Ja.
Kann man die Teams so als Liste einsehen?
Wie meinst du, als Liste einsehen? Also wenn ich eingeloggt bin?
Nee, allgemein. Nee, einfach so. Ich jetzt, obwohl ich
nicht weiß, nicht mehr.
Obwohl ich, also davor ging es schon, aber da...
Davor ging es schon, wenn du die E-Mail-Adresse von jemand wusstest.
Ja. Aber sonst hast du nicht so ein Public Ledger von einem...
Nee, also in der Theorie nicht. Aber du kannst jetzt natürlich vielleicht sowas versuchen, wie sagen, Microsoft.slack.com.
Ja.
Aber also dann, wenn sie es schon richtig gemacht haben, werden sie dann auch nicht sagen, dass es das Team gibt oder nicht gibt, sondern sie werden ja halt sagen, okay, dann... Ich mache jetzt mal hier microsoft.slack.com, continue. Und jetzt muss ich da meine E-Mail-Adresse und mein Passwort eingeben. Und wenn ich das falsch eingebe, dann kommt halt nur... Ah, aber interessant. Ich kann microsoft.slack.com eingeben und dann kommt hier drüber sign into SOMEX. Was ist SOMEX?
Wer ist SOMEX? Hier hat wieder einer angefangen zu hacken.
Ist nicht in Ordnung. Das no private data und so.
Ja, blablabla.
Ja,
ist nicht so
super.
Not so private data.
Gut.
Okay, kommen wir zu anderen Problemen.
Andere Probleme, es hört einfach nicht auf.
Es hört nicht auf, es gibt immer Probleme. Auf. Und
jetzt
zwar
hatten wir Shell, jetzt hatten wir Internetdienste, was fehlt noch?
USB-Sticks. Hardware. Ja, fucking genau. Hardware. Das ist eh das Allerschlimmste, weil wenn das kaputt geht, dann ist es einfach verloren für immer, weil Hardware kann man nicht updaten. Also außer du machst Jumper Wires.
Außer, davon,
außer du machst Jumper Wires oder so ein Shit. Keine Ahnung, was man dazu macht.
Stecken Sie diesen Jumper um für Firmware-Update, für Firmware-Version B.
Genau, Firmware-Version Vista.
Ja.
Sehr schön. Genau, nämlich, wir haben schon mal vor ein paar Wochen darüber geredet, nämlich über Bad USB, was ja auch einen krassen Namen hat. Gucken, ob es auch ein Logo hat. Hat Bad USB ein Logo? Gucken wir mal. Komm schon, Internet. Don't fail me now. Bad USB hat kein fucking Logo. Das kann nicht gut sein, das ist Quatsch. Nee, Bad USB hat kein Logo, kommt bestimmt noch. Jedenfalls, Bad USB ist quasi das Problem gewesen, dass unser lustiger Freund Carsten Nohl mit seinem Team, beziehungsweise sein Team hat wieder fiese Sachen gefunden, nämlich, beziehungsweise seine Studenten, die er quasi für einen Hungerlohn arbeiten lässt, hat Probleme gefunden in USB-Treibern beziehungsweise in USB-Firmware. Und zwar speziell geht es darum, du hast einen USB-Stick und du steckst ihn ein und der Computer hat die Möglichkeit, die Firmware zu ändern, die auf diesem USB-Stick drauf ist. Und dann kann man sich natürlich ganz viele diese Sachen überlegen, so irgendwie, das wird dann zur Tastatur und gibt dann irgendwelche fiesen Sachen ein oder es verändert Binaries auf dem Weg zum Schreiben und keine Ahnung was. Jedenfalls, das hat er quasi gesagt, hat gesagt, oh, ist voll fies und wir können leider den Source Code noch nicht freigeben und hat er bis heute noch nicht gemacht, beziehungsweise. Ja, aber zum Glück gibt es andere Leute im Internet, die quasi Dinge tun und es hat sich noch ein Team, beziehungsweise einer hingesetzt und hat genau diesen Bad USB Bug nachgestellt, hat die Firmware quasi, hat beschrieben, wie das funktioniert und wie man die Firmware flasht und wie man quasi die Firmware patcht und wie man da quasi den USB-Stick-Controller verkrebelt, damit er das macht, was du willst. Und das ist alles auf GitHub. So. Und alle, die jetzt quasi böse Governments sind, die irgendwie ihre Leute unterdrücken wollen und böse Exploits auf USB-Stick schreiben wollen, haben jetzt die Chance, das einfach auf GitHub runterzuladen und zu machen. Nice, oder?
Jawohl!
Finde ich schon gut. Schon echt gut. Das funktioniert für den Fizzin 2303, heißt der, glaube ich, der. Nee, Fizzin 2251-3 oder Fizzin 2303. Beschreibung ist Custom Firmware and Existing Firmware Patches. So schön beschrieben. Ja, vielleicht gibt's da ja dann auch so eine komplette so Homebrew-Szene drumherum, die dann so macht, so okay, ich hätte gern diesen USB-Stick, der vorne ein CD-Laufwerk hat, weil das ist immer ziemlich cool, wenn du den einsteckst und der wird ein CD-Laufwerk am Anfang, weil man davon dann unter bestimmten Umständen höhere Privilegien hat, als war früher so bei Windows zum Beispiel. Oder du kannst davon halt normal booten, du kannst davon eine Image booten, wenn du den Computer quasi hochfährst, weil es ein CD-Laufwerk ist. Genau, und hier ist es alles beschrieben, es funktioniert mit ich weiß gar nicht, was du dafür brauchst, ich glaube irgendwie C-Sharp-Code oder sowas.
C-Sharp.
C-Sharp oder normales C oder so, wer weiß. Kann man sich jedenfalls anschauen und verstehen und dann quasi hart ausrasten. Und wie gesagt, wenn es so eine Homebrew-Szene drumherum gibt, die dann quasi diese USB-Sticks nimmt und für super billige Mikrocontroller verwendet, das wäre natürlich voll nice einfach. Weil die USB-Sticks sind ja selber einfach super, super billig. Ich weiß nicht, ob die jetzt immer noch billig sind, weil das ja jetzt auf einmal diese super geheim Secret Payload USB-Sticks sind, aber... Das war ja früher mit den, was waren das? Ach so, genau, es gab ja früher die USB-Sticks, die ein CD-Laufwerk quasi dabei haben, die dann zu so einem Soft-USB-Laufwerk USB-CD-ROM-Laufwerk werden. Und die sind dann ja auch relativ schnell weg gewesen, weil die halt dann nicht mehr hergestellt wurden, weil die Leute sie nicht mehr haben wollten. Und dann gab es dazu diese Write-Ups und dann gab es sie auf einmal quasi gar nicht mehr, weil du sie nur noch teuer kaufen konntest.
Hm.
Und das ist ja immer wieder so, wenn Sachen... Ach so, genau, es gab es auch noch mit dem STR, mit dem Soft-Radio TV-Sticks.
Ah, TV-Sticks. TV-Sticks, okay, ich dachte, du meinst gerade Modems.
Nee, RTL-STR, genau, so hieß es. Quasi diese USB-Sticks, die jetzt aber immer noch hergestellt werden, wo man dann die Firmware quasi auch so verwenden kann, dass man damit alle so ein ganz großes Spektrum auf einmal hören kann und nicht bloß das bisschen DVB-T, was da
angestellt wird. Zugestanden wird.
Ja. Genau, das bisschen DVB-T, was dir zugestanden wird, sondern alles.
Ja.
Und das ist quasi auch eine coole Sache. Aber die gibt es immer noch und immer noch billig aus China.
Okay. Aber das ist alles eigentlich kein Problem mehr.
Alles kein Problem mehr?
But it's okay, weil... ReSSL.
Das war einfach der beschissenste Übergang.
Oder Ressel.
Der beschissenste Übergang. Ressel hilft dir dabei auch nicht. Sorry.
Ressel kann alles.
Okay, Ressel ist quasi das nächste Level von OpenSSL upgraden. Also stell dir vor, du hast OpenSSL und dann willst du das aber nicht mehr haben, weil das kacke ist. Und dann holst du dir LibreSSL und dann merkst du aber, dass die API von OpenSSL eigentlich immer noch ganz schön kacke ist. Und dann kommt Ressel. Die Ressel...
Jetzt verstehe ich auch erst, warum es Ressel heißt. Oder warum es... Also es, das andere war LibReSSL, nicht LibreSSL.
LibReSSL. Shit, ja.
Alles macht so viel Sinn auf einmal.
Everything makes sense now, genau. ReSSL ist Reimagined SSL oder halt Ressel. Und das ist quasi die OpenSSL-API komplett weggeworfen und neu geschrieben. Das heißt, du hast dann quasi eine komplett neue Krypto-API, die alles das Richtige macht.
Also nicht nur auf der Ebene das Zeug alles aus OpenSSL gefixt bzw. rausgeschmissen, was keiner mehr braucht, sondern auch komplett wie OpenSSL funktioniert, über den Haufen geworfen und neu gebaut.
Genau.
So, dass es halt aber immer noch SSL und TLS tauglich hinten rauskommt.
Genau, das ist so die Grundidee. Also und ich finde
einfach anhand der Standards neu implementiert komplett.
Genau, also du nimmst quasi die kryptografischen Standards, die sich durchgesetzt haben, und machst es aber, also die Beschreibung ist hier, man sagt in der API sagt man nur noch, okay, ich hätte jetzt gern eine verschlüsselte Verbindung. Und dann macht das Ding, Magic, gegen den Server und fertig. Und dann sagt er, ja, du bist secure, oder er sagt, nope, du bist unsecure.
So Magic funktioniert immer super.
Ich weiß nicht, also wenn das so wird wie das ganze Web 2.0-Scheiß, wird doch awesome. Wenn du dann quasi sowas hast wie Bootstrap, wo du dann nur noch sagst, okay, ich hätte jetzt gerne eine Webseite und dann macht das Ding, boom, hier ist eine Webseite.
Ja, aber wenn du dann am Ende sowas hast wie iCloud, wo du sagst, ich hätte das gerne gesynkt und dann sagt das, chirp, 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 chirp. Und dann sagst du, ich würde jetzt gerne den Sync forcen. Und dann sagt er, nee, weil es magically funktioniert, gibt es auch keinen Reload-Button oder so, ja?
Nee, gibt es auch keinen Forcen. Chirp.
Genau. Und dann ist es einfach kacke.
Ja, dann das ist halt einfach nicht mehr. Kacke.
Ja, also,
das ist doof. Aber ich meine, die OpenSSL-API ist schon ganz schön gar nicht so gut. Also wenn du damit mal was gemacht hast.
Kann ich nicht beurteilen.
Kannst du nicht beurteilen? Kannst aber auch nicht.
Ich habe es immer, Top-SSLer immer zufrieden gewesen.
A++.
Ich hatte an der OpenSSL-API nie was auszusetzen dran, aber das liegt auch einfach nur daran, ich habe halt bisher immer nur Zertifikate erstellt, signiert und fertig und tschüss.
Und dann Magic. Also
ich will mich nicht damit aufhalten, ob irgendwo in der Umsetzung der API da Fehler drin sind. Das können gern andere machen.
Ja, aber das wäre doch schon...
Ich würde ja auch dafür bezahlen. Ja?
Oh shit.
Aber
für sichere Verbindung bezahlen.
Ja.
Secure Connection as a Service.
Ja, deshalb habe ich mir jetzt auch ein E-Mail-Konto geklickt.
Wie nennt's ESCAS?
ResCAS.
ResCAS, genau. ResCAS. Reimagined Secure Connection as a Service.
Ja, genau.
ResCAS. Ja.
Du brauchst nur noch einen Anbieter vor ResCAS, damit du auch mit dem ResCAS-Anbieter Secure connecten kannst.
Ja.
Ja, Trust und so. Gut. Das ist der nächste Schritt in der ganzen Geschichte. Mal gespannt.
Ja. Also das Problem ist halt an im Gegensatz zur LibreSSL, dass du dann quasi alle deine Software neu bauen musst.
Deine Processes neu lernen musst, wie du Zertifikate oder wie
da reinbekommst und wie du dann die API verwendest. Halt musst du halt eine neue API lernen. Und wenn man darauf keinen Bock hat und das alles so alt ist, dass man das voll Angst hat, das anzufassen, wird es nicht passieren. Mhm. Aber wenn man so ein neuer, cooler Hipster-Freak ist, der irgendwelche OpenSSL Magic-Dinge sonst machen würde, kann er dann auch einfach sagen, ich hätte gerne Rescas, bam, Secure Connection.
Tja.
Und dann wirfst du noch 3 Bitcoin ein und dann geht's schon los.
Nicht schlecht.
Wäre doch nicht schlecht. So. Jetzt haben wir die ganzen schlimmen Sachen hinter uns. Jetzt kommen wir zu den guten Sachen.
Richtig guten Sachen. Und da fangen wir gleich an mit Windows 10.
Windows 10.
Genau. Du hast ja erstmal reingepackt, wie Bill Gates so zählt.
Ja.
So das Counting Gate.
Ja.
Counting Gates.
Wir können es ja ganz kurz mal machen.
Wir können die Zählreihenfolge mal aufsagen.
Wir können ja mit
wir machen das jetzt zusammen.
Wir zählen mit Bill Gates zusammen
auf
10.
Und wir beginnen. Und zwar 1, 2, 3, 95, 98, NT,
2000,
XP,
Vista,
7,
8
und 10.
Bam. Das hat mich so ein bisschen an 4chan, komm, wir zählen bis 10, erinnert. Das ist einfach genau das Gleiche. Es ist einfach so, okay, wir machen irgendwelche Sachen und benennen unser Zeug so.
Ja, perfekt.
Sehr schön. Sehr schön.
Genau.
Jetzt.
Könnte jetzt einfach nur daran liegen, dass Bill Gates wirklich so zählt. Könnte sein. Also ich fände es ja sehr cool, wenn sie es Windows X genannt hätten. Also Windows X. 10, ne? So, und dann fangen sie noch an, dem ganzen Ding Raubkatzennamen zu geben oder so. Yeah. Oder Hundenamen.
Oder
Wolf.
Oder Precise Pangolin oder so.
Ich weiß nicht, der präzise Pangolin ist schon witzig.
Aber sie hätten
es... Wir nennen es...
Windows Jodling Yeti.
Wir nennen es Big Blue Screen.
Ja.
Ja. Dann gab es einen Tweet mit einer auf den ersten Blick lustig anmutenden Erklärung, warum das denn so sein könnte. Dass man den Windows 9 Namen übersprungen hat und Windows 10 genommen hat. Mit der Begründung, naja, da draußen ist ganz viel Software, die checkt, wenn sie so Windows Code Paths sozusagen für verschiedene Versionen supporten will, dann haben sie angeblich viel zu oft gesehen, dass da einfach nur geprüft wird, beginnt der Windows-Name mit Windows 9 für Windows 95 und Windows 98. Würde natürlich Windows 9 da auch drunter fallen.
Aber ist ja nicht Windows 98.
Ja, das ist ja das Problem.
Ja. Scheiße.
Dass ja dann für Windows 9 auch der Codepath von 98 getriggert wird. Ich meine, ganz ehrlich, Software, die 98 unterstützt heute noch dran.
Und dann das ist vielleicht Windows auch, 9. Nee, das steht wahrscheinlich, wenn Windows 95 oder 98 explodiert.
Ja, genau. Explode. Einfach nur sagen, nö, geht nicht. Nee,
geht nicht zu alt. Geht nicht unter deinem alten Betriebssystem. Genau, und also was?
Zu alt. Das könnte man jetzt als lachhaft abtun und das ist bestimmt auch nicht der eigentliche Grund, weil es hat irgendwelche Marketinggründe bestimmt. Oder Bill Gates zählt wirklich so.
Nee, das
aber muss sein. Eine kurze Searchcode-Suche, die danach dann auch gleich die Internetrunde gemacht hat, zeigt, es gibt schon so ein paar Results, wenn man da so öffentlichen Quellcode durchsucht. Unter anderem in so vertrauenswürdiger Software wie dem OpenJDK. Also da gibt's hier so eine Klasse, die nennt sich Max Path Length oder Operating System Java in JEdit, also so ein Editor in Java oder den Windows Attached Provider im OpenJDK. Das ist eine Java-Klasse und da steht halt einwandfrei an einer Stelle drin, wenn der OS-Name mit Windows 9 beginnt oder Windows ME ist. Okay, also das ist schon realistisch.
Das ist ganz schön traurig eigentlich.
Ja.
Aber das Gute ist ja, hast du da drunter noch den Artikel, warum Software betriebssystemabhängig ist?
Nee, aber den kann ich jetzt noch darunter packen.
Und jetzt weißt du auch warum. Wegen so einem Shit.
Genau.
Und deswegen ist auch Java nicht betriebssystemunabhängig.
Ich habe mal bei einer Firma gearbeitet.
Warum machst du sowas?
Die haben ein Open Source Web-Anwendungsframework. Und das ist in Java geschrieben. Aber das lief nur unter Linux. Ich war dann der Erste, der es mal auch auf dem Mac zum Laufen gebracht hat.
Nicht schlecht.
Wurde dann immer mit Pitchforks beachtet und mittlerweile...
Nee, wahrscheinlich haben die auch unten irgendwelche Bashcodes, die dann halt irgendwelche Sachen schnell auf dem Betriebssystem machen.
Ja. Nee, tatsächlich war da, glaube ich, an ganz vielen Stellen zu viel auf Linux-Betriebssystemebene, beziehungsweise auf auch einfach auf den Forward Slash. Der war einfach überall hart reingecodet.
Fucking Forward Slash, die größte Bitch von allen. Ist dann überall so System Call und dann CD und irgendwelche Dinge.
Ja.
Oh, schön. Sehr, sehr schön. Ja, Windows 10, wir können leider gar nichts zu Windows 10 sagen, weil wir beide keine Ahnung davon haben.
Und ich finde das auch ganz gut.
Aber so. Wir können trotzdem drüber reden.
So. Ich finde das tatsächlich ganz gut so, dass wir da keine Ahnung von haben.
Ja, okay, machen wir weiter. Das ist bestimmt. Der Kartoffelsalat Kickstarter ist passiert. Eine krasse Sache, weil es war ja der eine Typ, der hat gesagt, okay, ich mache einen Kartoffelsalat und brauchen wir $15. Und wenn ihr mich kickstartet, dann könnt ihr vorbeikommen und kriegt ihr irgendwie einen Kartoffelsalat, wenn ihr irgendwie $5 pledged. Und das Internet fand es lustig und deswegen haben irgendwie 7000 Leute gesagt, dass sie gerne so einen Kartoffelsalat hätten. In einem Weg oder in einem anderen. Genau, also $10 wollte er haben, war dann zum Schluss bei $55,000. Und hat damit halt die größte fucking Kartoffelparty gemacht, die es gibt. Oh, und der hat damit extra so Leute geholt, die dann das Catering gemacht haben, hat einen großen Saal oder hat das, glaube ich, Outdoor gemacht. Hat dann Potato Stock 2014 hat er es genannt. Beziehungsweise, ja. Genau. Potato Stock 2014.
Potato Stock. Oh mein Gott.
Ja, okay. Sehr schön. Also es war die größte fucking Kartoffelsalatparty.
Der hat genug Geld eingesammelt.
Und ich weiß, also ich glaube, er ist noch mit einem ganz guten Plus rausgegangen. Aber es hat auch verdient, muss man jetzt sagen.
Ja, das war auch eigentlich, also ich hätte auch super gefunden, wenn er es gelassen hätte, weil das war einfach eine 1A-Parodie. Also
ja.
Super, super Satire.
Schlimme ist halt, dass Parodie ist dann zur Wahrheit geworden einfach.
Ja.
Du willst irgendwas parodieren und dann wirst du einfach zu dem, was du parodieren willst.
Genau, du machst was, das ist einfach so grundlegend bescheuert, dass es nicht klappen kann und dann klappt's doch und was dann?
Ja? Dann klappt's und klappt's viel, viel zu gut.
Ja.
Ja. Schön. So. Jedenfalls, genau, es passiert. Geile Sache.
Genau.
Das war quasi ein Blast from the Past eigentlich. Immer was von oben.
Ja, genau, jetzt nachträglich nach oben. Wir sind jetzt wieder am Anfang.
Nee, wir lassen
es auch. Was dagegen leider nicht so geklappt hat, war die Geschichte von GT Advance mit dem Saphirglas.
Genau, Saphirglas war quasi das
Superglas,
was du dann für immer kratzresistente iPhones hast.
Genau, viel besser als Gorillaglas TM.
Godzilla-Glas quasi.
Genau, wir hatten vor einigen Sendungen, da war Marc, glaube ich, dabei. Hatten wir darüber geredet, dass Apple sich damals für mehrere hundert Millionen Dollares die ganze Produktion von GT Advanced von Saphirglas bis, ich weiß nicht was, gesichert hat.
Ja.
Indem sie haben das dann so gemacht, dass GT Advanced sozusagen die Prozesse entwickeln soll und die Manpower stellt und Apple bezahlt die Fabrik.
Mhm.
Okay. And so they did. Ja. Apple hat die Fabrik bezahlt. Und es, also soweit ich weiß, ist diese Fabrik auch so gebaut worden. Aber GT Advance hat irgendwie Schwierigkeiten gehabt. Es gab immer mal wieder so Gerüchte, während so die iPhone 6 Rumors durchgingen, dass GT Advance Probleme hat, das zu fertigen, dass es halt auf neue Schwierigkeiten gestoßen ist, weil es ja so ein hartes Material ist.
Oh nein, was? Saphir ist hart?
Das hat man vorher nicht gewusst.
Was?
Was? Das können wir gar nicht. So. Und wie sich dann eben herausgestellt hat, war im iPhone 6 auch nicht mehr Saphirglas drin als früher. Also die Screens sind immer noch aus Corning Gorilla Glas.
Ich glaube, wäre das so gewesen, hätten die damit auch hart angegeben auf der Party.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und sie haben irgendeinen neuen Namen dafür gefunden. Irgendwie so Ionized Glass oder so.
Das ist einfach so ein Quatschname, was immer das Gleiche ist.
Ja, irgendein quatschiger Marketingname, der einfach anders klingt, damit es irgendwie neuer klingt. Also
aber es ist immer noch das Gleiche.
Und ansonsten, ich glaube, die Kameralinse ist jetzt dann halt irgendwie aus Saphirglas und man hat gemunkelt, der Homebutton sei aus Saphirglas, also der mit dem Touch-ID-Sensor drin. Ja. Dann bei der Apple Watch wird es tatsächlich Modelle geben mit Saphirglas, also die normale.
Aber nicht alle, oder was?
Genau, die normale Apple Watch, also die einfach nur den Namen Apple Watch trägt, die wird mit Saphirglas ausgeliefert. Die Apple Watch Sport wiederum mit Ionized Glass, also Gorilla Glass.
Gott.
aus Gewichtsgründen angeblich hauptsächlich. Also die
vielleicht hätten sie aus Plastik machen
die,
sollen.
Die Apple Watch Sport ist halt aus Alu und mit Ionized-Glas und die andere ist mit Saphirglas und Stahl und wiegt halt irgendwie fast das Doppelte.
Was dann immer noch irgendwie...
Was immer noch recht leicht ist, aber ja, man merkt schon, eine Uhr beim Sport irgendwie an der Hand, du rennst damit durch die Gegend, ist nicht so geil. Also vor allem einfach vor dem Hintergrund, wenn du bedenkst, wenn du eine normale Uhr am Handgelenk hast und die ist aus Stahl und hat ein Stahlarmband, dann ist auch das Armband schwerer, dadurch verteilt sich das Gewicht also relativ gesehen gleichmäßiger. Hast du dagegen so eine Uhr und dann so ein fluorescent Polymer, Polymer-Dings, wie Johnny Ive da sagen würde, also Plaste.
Naja, nicht Plaste, sondern Gummi, oder?
Gummi, genau, Plaste, Gummi, Gummi,
Plaste. Gummi, genau.
Um den Arm, das nix wiegt, also wirklich praktisch nix, dann ist die Gewichtsverteilung sehr ungeschickt. Und deswegen haben sie halt wahrscheinlich versucht, die bei Sport noch leichter zu machen. Mhm. Anyhow, das ist auch nicht besonders, nicht weil Saphirglas in der Uhrproduktion ja sowieso kommt. Also das kommt ja lange Zeit, wurde das vor allem in der Produktion von teuren Uhren eingesetzt als Saphirglas. Ja. Heißt aber im Endeffekt erstmal auch so viel wie GT Advance ist jetzt pleite, weil sie haben einfach anscheinend keinen Abnehmer gefunden oder Apple hat das nicht abgenommen.
Ja.
Und sind jetzt pleite, weil sie haben halt sich auch da zu stark drin verstiegen anscheinend.
Ja, klar. Also ich meine, wenn du für was produzierst und dann wird dein Shit nicht abgenommen, dann
genau, ist es also einfach hart verkackt. Die Aktie von denen ist halt auch einfach nach dem Apple-Announcement einfach hart eingebrochen.
Ja.
Und
von 15 auf.
Von 15 auf praktisch nix mittlerweile.
Nee, das war ja zum Dings, oder? Das war wo sie dann Konkurs angemeldet haben, oder?
Ja gut, dass sie dann runtergeht, ist klar, aber auch danach da
von 15 auf 10 oder so, oder? Von ein bisschen mehr auf 10.
Ja, aber das ist ja auch schon mal ein Drittel, ne?
Ein ganzes Stück, ja.
Also 33% Verlust, da spricht man schon mal.
Das waren irgendwie, das war quasi innerhalb von ein oder zwei Tagen, wo sie dann
genau
Drittel Verlust haben.
Genau, und turns out, der CEO von der Firma, von GT Advance, hat in den Tagen vor dem iPhone 6 Announcement noch mal kurz irgendwie Aktien im Wert von $160,000 verkauft. Naja, der wird natürlich gewusst haben, was da Sache sein wird.
Ja, klar.
Und,
ein Wunder, dass es noch nicht früher verkauft hat, muss ich sagen.
Ja, also der Witz ist, es gibt dann zwar Berichte, dass es heißt, die Order wäre schon im März 2014 getätigt worden, aber dann würde ich halt auch da sagen, ja, das heißt halt, dann hat das halt damals schon gewusst.
Ja, richtig.
Also weil so, also ja. Produktionsprozesse, Zyklen und so weiter, da wird wahrscheinlich das damals schon geahnt oder gewusst haben, wenn wir gesagt haben, okay, dann sage ich jetzt mal hier, order alle meine Aktien verkauft.
Und zwar bevor die
es bevor Apple das announced und ja.
Und wo kriegen sie jetzt ihr Uhrenglas her? Oder ist es schon fertig einfach?
Das ist Apples Geheimnis momentan.
Okay, kriegen sie wahrscheinlich.
Also ich glaube auch noch gar nicht, dass sie damit angefangen haben überhaupt.
Ach so, das Uhrenzeug ist noch nicht fertig?
Nö.
Ich dachte, die kannst du bald kaufen.
Nö, sie haben gesagt Early 2015.
Ach so.
Und alle Gerüchte der letzten Wochen und Monate haben darauf hingedeutet, dass sie vor dem Announcement, also vor dem Event, dass sie da noch gar nicht irgendwie überhaupt Manufacturing-Tests gemacht hatten. Okay. Also, dass sie noch nicht mal getestet haben, wie gut sich das in Masse produzieren lässt.
Ach so, ich habe gedacht, das ist alles quasi schon fertig und du kannst es quasi direkt mit dem iComputer kaufen.
Nope.
Okay.
Nope, das sind alles Prototypen, die dir da getragen haben oder handgefertigt. So. Hat Johnny Ive selber aus Alu geschnitzt.
Ah, geil. Ich hatte so einen Prototypen von so einer Smart oder irgendwas Watch von IBM und die war ganz schön kacke. Das war so ein großes Plaste-Blob-Teil, was dann irgendwie deinen Puls messen kann. Wohl voll gut, aber ist scheißegal, weil es war riesengroß und kacke.
Das war, hier, dieses Kilogramm an ihrem Arm.
Ja, bam. Nee, das war wirklich so. Du guckst es an, so. Das ist schon ziemlich hässlich. Und er so, ja, das ist aber ein Prototyp oder so.
Oder so, also, wir meinen jetzt das Armband, ja, der bleibt schon so.
Ja. Jedenfalls, also das war auf der IFA in Berlin und das war schon ganz schön kacke, was die da hatten. Aber es gab von den anderen Herstellern, besonders diese Smartwatch vom Samsung Club.
Yeah.
Da gab es Uhren, die sahen ganz anständig aus, aber ich würde es mir nicht kaufen, weil ich habe da gerade kein Use Case. Also ich kann mein Telefon auch einfach aus der Hosentasche holen und dann bedienen.
Ja, ich habe einen Bekannten, der hat diese Galaxy Gear Und er findet es total cool, dass er so James Bond-mäßig damit, also weil die Uhr hat ja im Handgelenk, in dem Armband eine Kamera drin.
Ja.
Und dann kannst du so aufs Display gucken, aber in Wirklichkeit nach vorne gucken. Ja, ja, das Problem an der Sache ist, die Kamera, die, was weiß ich, so VGA-Kamera oder so, ja. Und das Display kann ja auch nicht viel. Und abgesehen davon, jeder, der dir aufs Handgelenk schaut, sieht diese riesen fucking Linse da und sagt sich, hahaha, Mr. Bond.
Und dann schießt so ein Giftpfeil raus. Fuck. Er hat mich nur abgelenkt.
Warum blitzt das denn da jemand?
Er hat mich nur abgelenkt mit seiner Kamera in seinem Arm, ja. Er wollte nur, dass ich denke, dass er mich filmt und dann zappt er mich. Kommt so ein Elektroschock ja. raus.
Und auch sonst, also es wirkte irgendwie klobig auf mich. Ich habe sehr großes Interesse an der von Motorola, also diese Moto 360.
Ja.
Die interessiert mich echt arg. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass sie den glaube ich, Umgebungslichtsensor so hässlich eingebaut haben, dass es nicht ein ganz rundes Uhren-Dial-Interface gab.
Aha.
Also, dass da unten so ein Stück angeschnitten ist.
Okay.
Und das sieht dann nicht scheiße aus, wenn du ein schwarzes Ziffernblatt dir einblenden lässt hinten dran. Weil dann merkst du einfach gar nicht, dass das alles, also wird halt einfach alles innen drin ein bisschen kleiner.
Ja.
Und dann sieht es nicht so komisch aus. Also ähnliches Problem habe ich zum Beispiel bei im Auto so unten abgeflachtes Lenkrad.
Ja.
Das sieht einfach unharmonisch aus. Ja, es mag ja sportlicher oder ich weiß nicht was sein, aber es sieht einfach unharmonisch aus.
Ja.
So. Jedenfalls. Wir waren bei GT Advanced.
Genau.
So. Dann noch Firmen, die irgendwie keinen Bock mehr haben oder ihre alten Pläne wahr machen. Das war im Prinzip lange vorher der Plan, ne? Hier unter dem, wie heißt der, Leo Apotheker?
Apotheker.
Beim Apotheker Verlag. Der hatte ja damals das schon gesagt, so. Wir machen keine Hardware mehr und so weiter.
Nee, wir machen nichts mehr.
Die Mac Whitman, die macht das jetzt im Prinzip so. Also hast du die Pläne von denen so genau verstanden?
Also ich habe verstanden, dass sie das komplett splitten wollen. Einmal in Drucker und Computer und dann das andere Teil in alles Enterprise. Also die haben ja sie haben ja relativ viele so Enterprise-Produkte, wie so ein, zum Beispiel haben sie ein CM wohl, also so ein Information Management und keine Ahnung, so Abrechnungszeugs und keine Ahnung. Und halt irgendwie Server-Netzwerk-Management, bla, diese Sachen halt, so typisches Enterprise-Zeug, was du dir als normaler Mensch niemals quasi anschauen würdest, weil du es halt nicht brauchst.
Was ja prinzipiell auch Sinn macht, das zumindest so als unterschiedliche Business-Units zu betrachten.
Das war es ja davor schon immer.
Genau, weil das so völlig andere Kundenschaften anzieht und auch das eine, so gefühlt jetzt zumindest, kann mir jeder gerne das Gegenteil beweisen, das eine nicht unbedingt für Kundschaft beim anderen sorgt.
Richtig, genau.
Also das maximal gleicht sich das am Ende vielleicht in der Bilanz aus. Genau. Wenn es im einen Bereich mal schlechter läuft, dann läuft es im anderen vielleicht etwas besser.
Ja.
Also
speziell jetzt zum Beispiel, wenn du einen Drucker an eine Firma verkaufst, dann heißt das nicht, dass du dein Enterprise-Services verkaufen kannst mit. Sondern die wollen erstmal nur Sachen drucken. Sie wollen nicht deinen anderen Shit haben.
Oder dass du irgendwie an 10.000 Leute Tintenstrahlpisser verkaufst, heißt halt noch lange nicht, dass du irgendwie einen Server an irgendwelche Unternehmen verkaufst.
Genau, und Server ist, weiß ich gar nicht, wo das mit reinfällt. Aber HP-Server
haben die... ProLiant-Geschichte.
Ja, genau, aber wo sind die? In der Enterprise Group oder Enterprise Personal
System? Nö, das ist jetzt Drucker. Hallo, wir stellen Ihnen hier diesen Drucker rein. Wundern Sie sich nicht, macht ein bisschen Krach.
Der
druckt auch nicht. Aber. Aber blinkt schön.
Genau, und der hat einen Eindruck, sie können sich drauf einloggen, ihn an- und ausmachen.
Wir haben das Druckermodul auch noch nicht gefunden, aber irgendwo da drin muss es sein.
Wir können ihn Cups installieren.
Tolle Features.
Wir können ihn Cups installieren, dann können sie alle Jobs spulen, bis sie dann Drucker gekauft haben.
Genau, spulen sie einfach so lang.
Der hat 16 GB RAM, da geht einiges. Und irgendwann fängt er auch an zu swappen, ist auch kein Problem.
Genau. Ja.
So, ja, super. Genau. Also ich weiß tatsächlich nicht, wo die reinfallen. Vielleicht verkaufen sie das Zeug ja auch. Auch schön die Überschrift von Ars Technica. Wo war sie jetzt? Ah, shit, hab ich's verloren.
Half a dinosaur moved twice
as fast. Das half a dinosaur moved twice as fast. Das ist eine gute Frage. Muss man halt schauen. Das Problem ist halt wirklich, dass HP so alt ist und so verkantet und so starr, dass da jetzt echt schwierig ist, quasi das Ding wieder auf Spur zu bringen. Und das ist bei ganz vielen so von diesen großen alten Firmen so. Intel zum Beispiel, nicht Intel, sondern IBM ist ja eine der typischen Beispiele. Die haben ja auch ihr komplettes...
Die haben auch richtig lang gebraucht.
Und die haben ja auch ihr komplettes Computergeschäft alles weggeworfen. Mhm. Also die ganzen Laptops und die ganzen anderen Krams, jetzt alles in Lenovo. Und sie haben ja nur noch diesen riesigen Enterprise-Zeugs, weil sie da halt sehen oder denken, dass man da noch am meisten Cash-Meiß mitmacht.
Naja, also ich meine, man sieht, dass diese Mischkonzerne so einfach nicht mehr so lange funktionieren. Also auch, dass zum Beispiel Samsung jetzt irgendwie Notebooks aufhört zu verkaufen. Ne?
Ja.
Zumindest erstmal
hier
in
und dann
Europa.
Überall.
Und dann überall und so weiter. Das heißt einfach, okay, da gewisse Sachen scheinen sich nicht mehr zu lohnen und die Zeiten sind vorbei, wo man den Gewinn aus irgendwelchen speziellen Cash-Cow-Branchen irgendwie das alles andere querfinanzieren kann. Also ich meine, was Samsung zum Beispiel baut, die bauen ja auch alles. Ja. Also
das ist krass.
Fernseher, Kühlschränke und so weiter. Drucker auch. Haben sie auch früher zumindest irgendwelche Laserdrucker und so gebastelt.
Ja.
Jede Business Unit muss halt für sich irgendwie Erfolg bringen.
Ja, das ist genau das Problem.
Und das verstehe ich. Also das verstehe ich an der Sache nicht bei HP. Wenn halt eine Business Unit irgendwie jetzt auf Dauer keinen Erfolg bringt, dann scheißt man sie halt weg.
Ja.
Also dann sagt man halt, hier Personal Systems, Printing bringt halt nichts mehr. Ja.
Ja.
Dann tschüss. Also
ja, klar.
Ich weiß nicht, was genau der Gedanke dahinter ist. Ich meine, klar, sie nutzen das jetzt auch, um ganz viele Leute zu entlassen.
Ja.
In dem Zuge. Vielleicht ist es einfach regulatorisch dadurch einfacher?
Ich glaube, also sie entlassen quasi die Hälfte von den kompletten Leuten, so wie ich das verstanden habe.
Effektiv, also von dem, was HP jetzt gerade noch hat.
Ja.
So, sie machen die Hälfte weg.
Krass.
Und natürlich, könnte schon sein, dass es halt einfach so Gründe sind, wie zum Beispiel, dass ja nicht alles in den USA, wo das mit dem Kündigen vielleicht ein bisschen leichter geht, sondern Dinge auch in Deutschland oder so.
Ja, also in Deutschland ist
und,
tatsächlich... Da brauchst du mal einen guten Grund. Und sowas ist natürlich ein guter Grund.
Ja.
Und dann sagt man, okay, braucht man halt nicht mehr.
Ja. Wir haben denen ja ein Übernahmeangebot gemacht in der neuen Firma für $1. Nee, keine Ahnung, wie das da rechtlich laufen muss. Ich habe mich noch nie arbeitsrechtlich mit dem befasst. Aber
also das ist tatsächlich, du kannst nicht einfach Leute entlassen. Also das kann man relativ einfach
Kündigungsschutz sagen. In Deutschland ist ziemlich gut, ja.
Ziemlich gut, ja. Also auch besser als zum Beispiel in Frankreich und in einigen Ländern, die hier drumherum sind. Also da kann man nichts sagen. Wenn man hier in Deutschland angestellt ist, hat man relativ groß angelegte Rechte. Machen wir weiter.
Ja.
Ist ja auch egal.
Dann haben wir dann noch eine kurze News. Das klingt jetzt auch mehr nach Product
Placement. Ist kein Problem. Du kannst hier Product placen, so viel du willst. Du hättest auch gleich den Amazon Affiliate Link dazu machen können.
Hätte ich machen können, wenn es den schon gäbe.
Ist egal. Du kannst auf
kannst,
die alte,
kannst du,
du kann, nee,
du
kannst kann, auf
die kann alte, alte Scheiße verkaufen. Genau. So lange. In der nächsten Folge dann die neue Folge. Nein, also. GoPro hat jetzt die nächste GoPro Hero 4 und die kann halt 4K aufnehmen.
Aufnehmen. Das heißt,
und aber glaub noch nicht mit 60 Frames. Das fand ich immer mega geil an den GoPros, dass man da halt so 50 oder 60 Frames
und dann kann man es langsamer machen.
Und dann kannst du halt auch Zeitlupe abspielen und das bei geil. Full HD, das war schon ziemlich cool. Also einfach auch bei dem Einsatzzweck, dass du ja häufig Action Footage oder so hast.
Und dann ist es immer viel zu schnell.
Ja genau. Also das bringt schon sehr viel, da nativ sozusagen Zeitlupe machen zu können und nicht irgendwie interpolieren zu müssen.
Ja, geil.
Und Full HD, und das war schon alles super. Das Ganze jetzt in 4K.
Ja.
Und ich erwähne es aus zwei Gründen. Das eine ist, die haben ein sehr geiles Video da wieder gemacht. Also GoPro hat das schon ziemlich raus, da so episches Marketing zu machen.
Ja.
Dann, oder noch ein Grund ist, ich finde GoPro immer wieder faszinierend. Die kriegen es jedes Mal hin, weniger in die Verpackung reinzulegen und mehr dafür zu verlangen.
So praktisch.
Das kriegen die auch
immer gut hin. Aber die haben auch ganz viele Pixel da reingetan, jetzt muss man ja sagen.
Stimmt.
So viele Pixel.
Und die Pixel bleiben ja bis zum Ende drin, die gehen nicht kaputt.
Die gehen nicht weg, die kann man nicht fotografieren.
Genau. Und das andere, einfach so letzte Erfahrung, also wir haben demnächst irgendwie Familien Filmaufnahmen aus den, was war das dann, so Mitte 90ern geschaut. Und dabei ist mir aufgefallen, wenn man heute alles so in 4K filmen wird und das alles, also du hast irgendwann so einen Perfektionismusgrad erreicht.
Ja.
Und mit 4K habe ich so das Gefühl, ist der spätestens jetzt erreicht, weil du wirst nicht mehr größere Fernseher in dem Sinne bauen, weil du halt nicht mehr weiter davon wegsetzen kannst. Ja, also es hebt sich immer auf.
Ja.
Und mit 4K hast du die Auflösung und alles so weit erreicht, dass du keinen Unterschied mehr siehst.
Ja.
Also wenn man dieses GoPro-Video auf dem 4K, also man kann dieses YouTube-Video von GoPro, das natürlich schon in 4K ist.
Natürlich.
Ja, ich auf dem Retina-Display zum Beispiel anschauen und das sieht halt einfach aus, als wäre man da.
Ja, schon geil.
Also ich habe einfach vor dem Perfektionismusgrad, also arg viel krasser, kann ich mir jetzt gerade kaum mehr vorstellen für Filmaufnahmen. Das heißt halt auch einfach, wenn jetzt wir zum Beispiel Filmaufnahmen dann in den nächsten paar Jahren machen mit 4K, dann wird vielleicht gar nicht mehr so krass, in 30, 40 Jahren werden die Kinder nicht mehr vor dem Fernseher sitzen und sagen, oh, wie das früher alt unscharf
war. Wie das
und
so. Scheiße war.
Ja, also vielleicht wird es das gar nicht mehr geben.
Mann. Ja. Ja.
So.
Schon nice.
Ja.
Aber das typische GoPro ist ja auch immer dieser Fisheye-View. Also ist ja.
Ja, die Linse muss das halt so machen. Damit also die halt hat halt in der Regel so 120 Grad Sichtfeld, was ein bisschen fischeiger ist, als man so normal sieht.
Ja.
Was auch noch dem Action-Effekt ein bisschen hilft, weil du halt
ist dann alles voll gefährlich, wenn es so von der Seite reinkommt. Genau. So, wow, shit, Sachen bewegen sich.
Ja, also ich weiß noch, wir sind einmal in den Alpen gefahren auf so einem Bergkamm.
Ja.
Und das ist halt schon, links und rechts geht's dann gut runter, aber halt so, keine Ahnung, 100 Meter auf 100 Meter.
Ja.
Und wenn du das auf dem GoPro-Video anguckst, dann sieht das halt aus, als fahren wir auf so einem 1 Meter breiten Grat und links und rechts ist einfach nur Hölle.
Hölle!
Das hilft natürlich auch noch.
Ja.
Geil. Gut.
Die kommt jedenfalls jetzt.
Die kommt irgendwann jetzt dann mal, ja. Momentan kann man sie für 4000 Kronen irgendwie auf der GoPro EMEA-Seite bestellen.
Ja. Macht ja Sinn. Ich meine, Kronen ist ja auch... Ist ja auch die Währung quasi.
Kronen.
Die europäische
Standardwährung.
Nee, ja. Geheimwährung.
Ja.
Die haben es jetzt verraten. So, was haben wir noch?
Genau,
GitHub. GitHub für Studenten.
GitHub mag Studenten.
GitHub mag.
Mark Studenten. Mark. Und weil GitHub Studenten so mag, haben sie sich mit ein paar Unternehmen zusammengetan und schenken denen jetzt irgendwie halt für ihr Studium Zeug. Also es gibt dieses Student Developer Pack von GitHub. Da packen sie erstmal Atom rein, den kostenlosen Texteditor für alle.
Geil.
Bitnami, so Cloud Applications kann man da hosten.
Bitnami.
DigitalOcean Credits.
DigitalOcean Credits sind ziemlich cool. Wie viel kriegst du für $100?
Weiß ich gerade gar nicht, aber das reicht schon recht weit. Das ist nicht wenig.
Wie viel kostet ein Monat? Dann billigen Digital. Ich guck mal nach.
Ja. Genau.
$5 im Monat kannst du schon anfangen.
Ja, super.
Das heißt, es hält dann für 20 Monate.
Ist ja. Nice. Ist auf jeden Fall, um was zu starten, ganz interessant. Oder auch eben so Dinge wie Micro-Account bei GitHub.
Aha.
Also 5 private Repositories,
solange
wie du ein Student bist. Was halt immer auch interessant ist, weil man will ja vielleicht mal
nicht mehr
was
Student
nicht
sein.
Scheren.
Ja.
Ja. Wenn man so ein tolles kleines Startup baut. Ja. Namecheap, ich weiß nicht, was noch alles. Auch Stripe, also dass man keine Transaction Fees auf die ersten
$1,000,
die man reinkriegt, bezahlt. Dann kriegt man einen Account bei Travis CI und Unreal Engine Zeug und so weiter. Ja, schon ganz nett.
Ja.
Also,
Travis CI, da hast du dann Private Builds im Gegensatz zu den öffentlichen Builds, die ja auch so funktionieren. Also ist ja schon eine ziemlich coole Sache, dass das quasi auch funktioniert.
Ja, gut, ist ja wie bei GitHub, ne? Also öffentliches funktioniert halt free. Und im Prinzip ist das so eine Art, hier Studenten, jetzt könnt ihr auch heimlich euer kleines Startup bauen.
Ja, genau. Jetzt könnt ihr mal ausrasten und hier alle Sachen benutzen.
Spielt mal ein bisschen.
Und eins von den Sachen war irgendwie dieses hier Crowdflower, was irgendwie $2,500 im Monat normalerweise kostet, aber ich weiß gar nicht, wie es tut. Was ein bisschen doof ist, du kannst auf die Logos nicht raufklicken und kommst zur Seite. Das ist halt voll weird einfach. Das kennt man gar nicht mehr.
Kannst, was? Nee. Also bei mir hat es da links und da kann ich draufklicken.
Was? Wo?
Hier in dieser, auf in dieser
Details?
Seite.
Sie verarschen? Hier? Wo denn hier?
Auf was für eine Seite
auf
bist
Crowdflow?
Du denn hier? Geh mal auf die vom Blog, die ich im Chat...
Ja, nee, ist mir schon klar, aber ich bin auf Get Your Pack und dann hast du da die Tools. Und da kannst du nicht draufklicken. Kennt man gar nicht mehr.
Mann.
Mann. Jedenfalls Crowdflower, bestimmt Hardcore.
Bestimmt.
Ich weiß gar nicht, was das ist. Aber ist cool. Jedenfalls, du kriegst voll viele Sachen, wenn du Student bist. Das heißt, ihr solltet jetzt alle bei der Fan-Uni Hagen euch für irgendwie Sozialwesen oder so ein Shit einstellen und dann schnell das Zeug abgreifen. Weil es ist egal, was ihr studiert.
Genau.
Ihr müsst nur Student sein.
Könnt auch Kommunikationswissenschaften studieren.
Ja.
An der Fernuni.
Ja. Könnt alles an der Fernuni studieren.
Super. So. Kommen wir von Projekten von anderen Leuten mal zu einem Projekt, das einer von uns hier gemacht hat oder macht.
Immer noch dabei ist.
Genau. Nämlich der Felix.
Ich habe Sachen getan ab und zu.
Was sind für Sachen? Was hast du da gemacht?
Ich mache ab und zu Sachen und diesmal ist es eine Sache wieder aus eigenem ich habe ein Problem erkannt. Ich wollte quasi, dass gelöst ist durch irgendjemand anders. Hab nichts gefunden und hab's dann selber gemacht.
Musstest du es selber machen. Was ist denn dein Problem?
Genau, mein Problem ist ich kaufe gerne in China World ein, also speziell jetzt AliExpress. Was quasi wie eBay für China ist. Quasi du hast Leute, die Sachen anbieten, beziehungsweise Firmen, die so Elektronik-Kleinteile und alles Mögliche quasi anbieten. Ich kann das hier mal mit verlinken.
Also Alibaba.
Wie Alibaba, was man gehört hat, wo man
das große Ding da in China, das vor kurzem hier dicken IPO hatte.
Genau, wo sie den super riesigsten IPO größer als irgendwie alles andere gehabt haben. Und das ist quasi eBay für China-Export und für wahrscheinlich auch für intern China, wenn man da was machen will, was aber keiner macht wahrscheinlich.
Mhm.
Alibaba ist die Main-Seite, wo du dann quasi irgendwie 1000 Socken oder sowas kaufen kannst und bei AliExpress kannst du ein paar Socken kaufen.
Mhm.
So, das ist so der Unterschied. Für Verkäufer ist es wohl so, dass du eine API hast, damit du dann quasi deine eigenen Apps dagegen schreiben kannst. Wenn du aber nur Käufer bist, dann hast du nix. Dann hast du nur dieses Cancel-Web-Interface, wo du dann quasi raufgehen kannst und kannst dann irgendwie anschauen, zu dem und dem Zeitpunkt habe ich irgendwie dieses eine Ding gekauft, aber es ist immer noch nicht angekommen und jetzt muss ich mich vielleicht drum kümmern, dass ich dem Bescheid sage, dass es vielleicht nochmal schickt oder dass ich einen Refund bekomme oder so. Halt wie bei eBay auch.
eBay vor 10 Jahren so.
Genau, wie bei eBay vor 10 Jahren oder wie bei eBay jetzt, wenn du aus China einkaufst, weil da ist es nämlich genau das Gleiche. Da kommen manchmal Sachen nicht an oder ab und zu passiert das vielleicht mal, weil irgendwie die Post es gegessen hat oder so, was weiß ich. Und dann sagst du halt dem Verkäufer Bescheid und sagst, oh, ich bin total traurig, ich möchte dir auch keine negative Bewertung geben und vielleicht schickst du es nochmal.
Mhm.
So, das ist die Grundidee. Jetzt, wie gesagt, ich wollte das gerne haben, so für mich, dass ich nicht immer auf diese Cancel-Webseite gehen muss und dann irgendwie alle Bestellungen durchschauen muss, die noch nicht quasi für mich als bestätigt markiert worden und dort zu schauen, wie lange ist denn das schon unterwegs.
Mhm.
Dafür habe ich jetzt quasi angefangen, Code zu schreiben. Zuerst habe ich halt geschaut, okay, wie kann ich denn die API quasi mit Curl bearbeiten, um da irgendwie Zeugs rauszubekommen. Stellt sich heraus, deren Login-Prozess ist so unendlich kompliziert und deren grafische Benutzeroberfläche macht so viel Background-JavaScript-Magics, dass es nicht geht. Und wenn es jemand macht, dann würde ich es gerne benutzen, aber ich habe nichts gefunden, was für mich quasi da eine API bereitstellen würde. Und deswegen habe ich angefangen mit Phantom.js beziehungsweise mit Casper.js gegen diese Web-Oberfläche zu programmieren und solche Sachen zu bauen wie, okay, das ist ein Skript, was sich einloggt und am Ende fällt dort ein Cookie-File raus, was ich dann für andere Sachen benutzen kann.
Mhm. Also für deine Session.
Genau,
für meine Session danach und dann kannst du eine API damit,
genau.
Also du bastelst dir im Prinzip jetzt, indem du da den Login so fakest, zum Beispiel einen API-Access.
Genau.
Und hast weitere Dinge, die dir dann auch API-Methoden zur Verfügung stellen.
Genau, also ich habe dann quasi ein Skript, was sagt, okay, gib mir die gib mir alle Orders von der ersten Seite oder gib mir die Orders, die du normalerweise auf der Startseite bekommst, oder gib mir alle Orders, die ich quasi jemals gemacht habe. Und was es dann macht, ist, es geht auf die Webseite, schaut sich die erste Seite durch, crawlt den ganzen Shit ab, holt aus diesen ganzen kleinen Feldern irgendwie die ID raus und sammelt die zusammen und klickt dann auf jetzt nächste Seite.
Nächste Seite, bis nichts mehr kommt.
Nächste Seite, bis nichts mehr kommt, genau. Und das ist die Idee. Und wenn das fertig ist, dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, beziehungsweise gibt es dann eine Funktion, die ich gebaut habe, die auf die spezifischen Detailseiten geht und dort dann alle Informationen upcrawlt, die da drauf sind. Zum Beispiel, was habe ich alles gekauft, wie teuer war das und was war das Shipping und wie viele Tage ist schon unterwegs und solche Sachen. Mhm. Und die letzte, das letzte Stück Skript macht quasi, bestätigt eine Order. Das heißt, du gehst dann auf die Seite, klickst dann auf melde diese Order als bestätigt und dann kommt so ein Feld, wo er sagt, okay, bist du dir denn ganz sicher? Und dann klickst du auch nochmal drauf und bestätigt damit quasi, dass du die Order bekommen hast. Also so.
Ah, okay. Sind so ich wollte gerade nachfragen, was bedeutet bestätigt eine Order? Das heißt, ist es bei dir angekommen?
Genau, also du sagst, okay, ich hab's halt bekommen.
Genau, und das Webinterface ist dir zu krepelig dafür und du wirst es einfach automatisieren.
Genau, also wenn man halt irgendwie mehr als ein Ding im Monat einkauft, dann ist es halt schon so, eigentlich willst du es nicht so machen. Und wie gesagt, hätte es eine API gegeben, hätte ich dagegen gecodet, aber es gibt nichts. Es gibt eine Mobile Application, die irgendwie Magic macht, aber die machen genau den gleichen Cancer. Also die haben irgendwie auch so...
Die scrapen halt auch die Webseite.
Naja, nicht wirklich, sondern die machen... Also die haben diese Login-Prozeduren und das ist so umständlich, damit zu arbeiten. Du kriegst dann quasi ein Token und berechnest dann irgendwie mit irgendwelchem Bit-Shifting-Shit, berechnest du da deine Session raus und gibst sie dann zurück und dann kriegst du was anderes dafür und das ist dann zusammengematscht mit diesem anderen Shit, das ist dann quasi dein Session-Token mit diesen anderen.
Hört sich so an, als haben das halt Leute programmiert, für die das total logisch war, was sie da tun, ja.
So absurder und, Shit einfach.
Ja, wie gefällt dir da so, das mit Phantom oder Casper zu arbeiten?
JavaScript. God damn it. So oft denkt man sich so, okay, ich habe jetzt dieses Array und ich habe dieses andere Array und ich würde die beide zusammentun, aber es geht nicht. Und dann musst du so irgendwie, eckige Klammer auf, zu, Punkt, apply, irgendwas, shit. Und dann hast du diese beiden Sachen und dann kannst du es zusammen machen und es ist so oft irgendwie so ein Pain. Und bei PhantomJS ist es so, du hast einen Parser-Error und du versuchst es zu starten, also du hast irgendwo, keine Ahnung, Syntaxfehler drin, und dann sagt es, dann startest du es und dann sagt er Parser-Error.
Und mehr nicht.
Und dann, ja, und danke.
Dann guckst du dein Skript an.
Und dann guckst du dein Skript an und sagst dir so, ja, fuck, nice. Ja, genau. Und was man dann machen kann, ist, du kannst es in Node.js starten und dann sagt dir nämlich, wo es kaputt ist.
Ja.
Und er kann es halt nicht komplett starten, weil PhantomJS nicht Node.js ist.
Ja.
Das ist eine ganz wichtige Sache. Also es ist sowas Ähnliches. Es ist auch beides JavaScript. Es
interagiert über gewisse Sachen miteinander.
Genau, aber du brauchst halt für beides die eigenen Libraries. Und du hast eine Standard-Library von Node.js, aber die funktioniert nicht zwangsläufig in PhantomJS, sondern du hast dann so ein Übergangslayer.
So ein Subset halt genau, und Dinge, die gleich funktionieren.
Und dann musst du auch deine Standard Library wrappen, damit du die so nochmal benutzen kannst und so. Mhm. Das ist ein bisschen kacke.
Ja.
Aber so prinzipiell die Idee, dass du quasi, du beschreibst die verschiedenen Steps, die durchgelaufen werden sollen, sagst, worauf du wartest, also du wartest zum Beispiel, dass ein Button erscheint oder du wartest auf ein bestimmtes Feld, dass es da ist. Mhm. Das ist ziemlich cool, weil weil das dieses Nacheinander oder das parallele Bearbeiten funktioniert immer relativ gut.
Mhm.
Und der zweite coole Punkt ist natürlich, du hast JavaScript, was du direkt quasi auf deiner Webseite evaluieren kannst. Das heißt, das ist dann wie, als wenn du mit deiner Developer-Konsole auf diese Webseite irgendwelche Sachen ausprobierst.
Mhm.
Und das ist sehr, sehr, sehr nice eigentlich, weil du hast zweimal JavaScript quasi, was genau gleich funktioniert und du kannst halt auf der Command-Line, also quasi auf der PhantomJS-Seite und auf der Seite, was eigentlich dein Browser ist, Sachen machen.
Mhm.
Das ist sehr cool. Die dritte Sache, ja.
Ja, ne.
Die dritte Sache, die ich cool finde, ist, dass du halt keinen X-Server brauchst und keinen Bund, sondern das funktioniert alles komplett headless.
Ja.
Ja. Und du kannst trotzdem super easy Screenshots machen. Also Screenshots ist eh das Beste
für den Dank. Dafür ist PhantomJS super.
Ja, also Screenshots ist echt das Allercoolste, weil es einfach so funktioniert. Dir ist irgendwie dein Skript explodiert und willst gerne wissen, was passiert ist. Mhm. Und dann machst du einfach quasi beim Explodieren, sagst du, okay, mach jetzt einen Screenshot, ich guck's mir an.
Ja, cooler wäre eigentlich nur noch so, dass du es pausieren kannst und dann irgendwie, weil der WebKit kann ja mittlerweile so auch so ein Remote-Debugging, dass du dich dann rein debuggen könntest.
Das wäre super nice.
Das wäre mega geil.
Ja.
Ich habe mich daran erinnert, wo du es gerade gesagt hast, weil ich habe auch vor einiger Zeit mal auch mal was mit Phantom gemacht und da waren ähnliche Probleme und ich dachte so, hat sich das vielleicht mittlerweile gegeben, aber anscheinend größtenteils nicht. Ich habe vor einiger Zeit ein Skript gebaut, das aus einer Webseite von einem Münzenshop einzelne Preise von denen abgelesen hat. Also die hatten halt einfach keine API und ich hatte halt einen Kunden, der wollte das unbedingt machen.
Ja.
Der wollte unbedingt halt Preise von denen wissen. Und dann haben wir halt was mit Phantom und Node gebaut. Also Node deswegen, weil ich musste es halt über einen Cronjob aufrufen können auf einem Server und das Ergebnis davon per FTP irgendwo hochladen.
So ist es halt, ja.
Sind halt die APIs dann von den Kunden, also sich auf der einen Seite beschweren, dass die Webseite von dem da keine API hat und dann selber mir als Schnittstelle so einen FTP-Server geben, wo ich einen CSV hochlade.
So ist das halt.
Der Kunde will. Jedenfalls habe ich dann auch das so gebaut, dass, also diese Webseite von diesem Münzenshop, das ist halt ein Tabellenhurennest, also das ist ganz schlimm und so. Und schwierig an der Sache war, damals ging das noch nicht, dass man da irgendwie jQuery oder so einbaut, weil das ist halt das Normalste der Welt. Also jeder, der heute JavaScript macht, der sagt halt, yo, Selectors und so, das mache ich halt alles über jQuery, weil das halt mega mächtig ist.
Ja, also speziell jetzt jQuery, ich habe das gar nicht so viel am Laufen, beziehungsweise ich habe es gar nicht gebraucht. Und zwar aus folgendem Grund.
Ja, zum Beispiel, um Arrays zusammenzustöpseln, hätte es dir geholfen.
Da hätte es mir geholfen wahrscheinlich. Aber zum Beispiel für solche Selektoren, hast du jetzt Query Selector?
Genau. Das ist mir dann damals aufgefallen, weil ich hatte in meiner...
Aber das ist relativ neu, also ist nicht ganz...
Ja, Query Selector All ist schon 3-4 Jahre alt mittlerweile. Ja, also die Selector API habe ich als Student damit gearbeitet. Damals war sie rasend neu. Ja, genau. Aber das war der eigentliche Witz. Dann merkst du auf einmal so, okay, was mache ich, wenn ich kein jQuery habe? Krass, es gibt ja diese Selector-API.
Es gibt eigentlich schon was relativ Gutes, ja. Aber da zum Beispiel für die Selector-API, du kriegst ein Array zurück, aber es ist kein Array, sondern es ist irgendein Cancer-Shit, den du dann wieder anders behandeln musst. Du kannst nämlich nicht drüber iterieren.
Ja.
Und das ist so.
Das ist eine DOM-Node-List.
Fickt euch!
Das ist kein Array, es ist eine DOM-Node-List und du musst mit anderen Methoden drüber iterieren.
Du kannst
keine Native Iteration machen, sondern du musst dann selber so vor in Getlang Scheiß Chisel.
Warte, ich hab das getwittert. Mal gucken, was ich da getwittert habe. Genau, es ist nämlich
ein Node-List-Object.
Es ist du kriegst irgendein Not-Array und dann machst du nämlich eckige Klammer auf zu Punkt for each Punkt call und dann kriegst du dein Selector-Element-Dings und dann die Function, also deine anonyme Funktion, die du dann da irgendwie reinkrepelst. Mm. Oh, es ist so,
what?
Ich bin so verwöhnt von Python, weil da hast du dann halt Iterators und alles, was ein Iterator implementiert, egal, ist dann richtig.
Genau.
Das ist ein Array, es ist fertig. Genau.
Du musst halt einfach nur drüber iterieren können, scheißegal wie, das war
das
drunter machen.
Hauptsache du kriegst das nächste. Und es ist doch scheißegal, was das nächste ist, du willst nur alle zum Schluss einmal durchgemacht haben.
Jo.
God damn it. Oh, das ist dann so frustrierend einfach, dass du dir denkst, so, ich bin so verwöhnt von diesen ganzen tollen Sachen, wo du dann sagen kannst, for element in whatever. Also das ist wieder so ein Ding gewesen. Goddammit.
Ja.
Aber das hätte dir bestimmt auch jQuery gemacht mit .matrix oder so.
Ja, also das ist mir in dem Zuge jetzt gerade eben aufgefallen. Ich habe Phantom davor benutzt. Mittlerweile seit Phantom 1.6 kann man über include.js JavaScript nachladen und dann kannst du halt zum Beispiel das gehostete jQuery einbinden und dann hast du jQuery Magic at hand.
Ja, genau. Also du kannst sie da injecten quasi.
Ja.
Ne, Zeugs rein.
Jo, so.
Genau, also das ist so die Grundidee gewesen quasi. Ich habe jetzt quasi die API mir selber nachgebaut, alles was ich brauche. habe ich nachgebaut und bist jetzt
zum AP Horst geworden.
Der AP Horst, genau. Und aktuell ist es so, dass es nur, also ich habe, also die erste Idee war so, okay, voll cool, ich mache eine Webseite, wo sich die Leute irgendwie einloggen können und dann können die dieses Zeugs machen. Und irgendwann habe ich gemerkt, nein, das ist so anstrengend, das ist so viel, wenn man das richtig machen will, dass ich es einfach nur per CLI jetzt fertig habe für mich und es funktioniert für mich. Und es funktioniert, was eine ganz gute Sache ist. Und es ist nicht Multi-User und das funktioniert nicht, ist keine tolle Webseite oder so. Wird es wahrscheinlich auch niemals werden. Aber ist doch, glaube ich, auch okay, weil es auch, weil ich auch nicht unendlich viel Zeit habe. Das ist ja immer das Problem. Ja.
Ich finde persönlich auch, dass das der bessere Ansatz ist, als dann gleich irgendwie so
groß
voll rauszugehen und zu sagen, so, und jetzt habe ich noch einen Service draus gemacht.
Ja.
Weil, also aus eigener Erfahrung, gerade wenn man solche Dinge baut, die so ein bisschen auf, gelinde gesagt, wackeligen Beinen stehen, ja, weil jeden Moment könnte AliExpress die Seite anders bauen und auch nur an einer Stelle. Und du hast halt irgendwie, es bringt dir vorher wenig, da irgendwelche Fallbacks einzubauen.
Ja.
Weil es gibt in der Regel nur ein oder zwei Wege, wie du drankommst.
Ja, genau.
Und das kannst du noch ein bisschen abhärten, aber auch nicht arg. Und wenn die halt einfach ihre Seite zum Beispiel komplett redesignen oder so, dann bist du halt erstmal für ein paar Stunden außer Gefecht.
Genau.
Und das habe ich zum Beispiel bei dem Ranktime-Projekt gemerkt, das wir hatten, wo wir die Apple-App-Rankings abgepasst haben, dass das extrem nervzerfetzend ist, wenn du dann ein Produkt hast, das schon läuft und du hast irgendwie schon ein paar User drauf, die das benutzen. Ja. Egal, ob du Geld von denen nimmst oder nicht, aber und so. Du
die
hast
sind halt dann trotzdem angepisst.
Ja, und man hat halt selber so ein Gefühl von so einer Uptime-Garantie.
Ja.
Und wenn jetzt sich das auf einmal deswegen verändert und du die Leute damit vergrätzt und hast am Ende selber keinen Spaß mehr dran.
Ja, genau.
Und du machst es ja, oder man macht sowas ja hauptsächlich erstmal wegen des Spaßes und es soll einem was bringen. Und deshalb habe ich so die Erfahrung gemacht, ich glaube, sowas funktioniert erst, wenn man dann so die ersten ein, zwei solcher Krisen mal einfach überstanden hat. Also wenn du jetzt deinen Ali-Orders hast und es funktioniert für dich und dann passiert es mal, dass AliExpress irgendwie die API umstellt, also die Webseite umstellt.
Webseiten-API.
Ja, und genau, das hat deine Schnittstelle, gegen die du programmierst. Ja.
Natürlich, ist ja auch eine API
und, für Menschen normalerweise. Ist eine Human API, genau. Und du kommst damit einigermaßen klar. Ja, also und du lernst sozusagen aus dem, wie du in dem Moment reagieren musst,
dann kann man
sich viel besser überlegen danach, ob man das nochmal an andere Leute rausbringen will und wie man da weiter vorgeht. Also auch so ein bisschen, dass man da viel ruhiger dabei wird, dass, jetzt ist es halt einfach mal für einen Tag kaputt, nicht so schlimm.
Ja, also funktioniert für mich jetzt gerade,
ja. Genau. Das war zum Beispiel einer der Gründe, warum wir das, oder warum ich das Ranktime nicht mehr weitergemacht habe. Bei uns und dann jetzt vor kurzem auch abgeschaltet habe, es hat mich einfach zu viel genervt. Und im Vergleich zu Ali-Orders, das halt wahrscheinlich nicht so schlimm ist, wenn, also so von den Use Cases, die du beschrieben hast, ist es nicht so schlimm, wenn es mal einen Tag nicht funktioniert.
Ja, richtig. Weil die Orders kommen trotzdem irgendwann an. Es ist
kein Zwang da. Und bei dem Ranktime war halt genau das Problem, wenn das mal einen Tag nicht funktioniert hat, dann haben mir für einen Tag unwiederbringlich wichtige Daten gefehlt.
Ja.
Und die haben dann halt so eine hässliche Lücke hinterlassen in den Graphen.
Die dann auch dein Herz auffrisst.
Vereinfacht gesagt, ja. Nee, also ja, die halt so einfach auch immer nach außen klar sichtbar macht, okay, da haben wir gefailed an dem Tag.
Ja.
Und das haben wir nicht abgestellt gekriegt, weil Apple irgendwie ständig die API da ändert. Oder also ist ja auch keine API.
Wahrscheinlich haben sie AB-Testing, da hat sich immer geändert. Genau. So, nein!
Genau.
Fuck.
Und in letzter Konsequenz hat sowas halt ziemlich an den Nerven gezogen. Aber ich kann sehr gut verstehen, dass du halt auch einfach da gesagt hast, okay, das Ali-Orders, das muss ich jetzt so machen.
Ja.
Weil, also ich habe jetzt gerade nebenher dran auch mal die AliExpress-Webseite ein bisschen aufgehabt und es ist schon schlimm. Aber dann gleichzeitig Respekt, dass du dich da mit PhantomJS an die Seitenstruktur ranwagst.
Also es geht viel, aber du willst ja auch viel haben und dann ist es auch schon ein bisschen anstrengend. Weil du hast manchmal so Sachen, okay, du hast bestimmte Felder, die haben eine ID und dann sagst du, okay, gib mir das, was in der ID drin steht. Voll easy, ja? Und dann hast du in manchen Sachen hast du eine Tabelle, die unterschiedlich lang ist zu bestimmten Zeiten.
An der so und so vielten TH.
Ja, nee, das wäre ja voll gut. Also ich hab da so ein Ding, wenn du auf das auf die Details gehst, dann hast du drei Möglichkeiten. Entweder ist es schon verschifft worden, der ist noch nicht verschifft worden und das wartet quasi noch darauf, dass der Verkäufer das verschickt, oder es ist angekommen. Die drei Sachen. Und dafür hast du dann drei verschiedene große Tabellen, die sich dann je nachdem ändern, dass dann auch an verschiedenen Stellen dran steht, welches zu welchem Datum es abgeschickt wurde und so. Mhm. Und es ist so, what the fuck, Leute? Wer hat sich das überlegt? Ja. Und ja, das ist super abgefuckter Shit an bestimmten Stellen. Und denkst dir so, wie, so, Leute? Genau, also das ist ganz viel Hass und ja, Gott sei Dank, also ich mache das ab und zu immer wieder so ein Stück weiter, weil ich dann so denke, okay, jetzt könnte ich mal wieder so ein bisschen was weitercoden. Für AliExpress tut's jetzt komplett. Für eBay habe ich jetzt angefangen, das zu bauen. Das Problem ist, sie haben gerade auf ihre eBay Beta Shit geändert und das ist auch so viel Scheiße schon wieder. Und du hast keine APIs für eBay. Weil ich höre immer wieder so Leute so, ja, nimm doch die API von eBay. Also nein, du kannst damit nur suchen. Du kannst damit nur suchen, zum Beispiel, gib mir ein Auto, ein VW Golf oder so.
Du kannst nicht drauf bieten.
Du kannst nicht drauf bieten, du kannst nur die Seiten quasi finden und du kannst schon gar nicht deine eigenen Orders quasi abgreifen. Du hast keine Möglichkeit, dich da quasi einzuloggen und dann zu schauen, was du alles schon gekauft hast.
Okay.
Und das ist, ich verstehe auch gar nicht, warum.
Also das wundert mich, weil, also, allein für ihre App brauchen sie das ja auch.
Ja. Aber es ist einfach, ich verstehe es nicht. Aber vielleicht gibt es ja auch was. Also, wenn es für eBay was gibt, dann würde ich das auch gerne nehmen. Ich würde auch quasi alles umwerfen, ich würde alles wegwerfen und nur quasi, dass die Funktionalität erhalten bleibt, würde ich auch gerne bauen. Aber es ist, ist halt nichts da. Es ist nichts da. Und dann baut man es selber. Und dann,
also ich, simples auf Developer, eBay, com gegangen, Shopping API, Formats, XML, Soap, Protocols, HTTP, get, rest, and post, find products, get single item.
Ja, find products, get single item.
Moment, getting started resources, bla. Aber sie sagen ja auch, du kannst damit angeblich auch kaufen, bid on products und so.
Ja, okay. Listings, du hast Listings, du hast Search, du hast eBay,
und dann gibt's hier sogar eBay SDK for Python.
Oh yeah.
Aber Sell dann, Inventory on eBay, gut, das willst du nicht machen, aber nee, das angeblich geht das auch. Naja, das ist halt jetzt alles wieder sehr high level hier beschrieben und in blumigen Worten. Gut. Alles geht, alles kein Problem.
Aber vielleicht habe ich es auch übersehen, das wäre auch kein Problem, weil dann könnte ich nämlich das einfach nehmen. Weil, also ich habe grundsätzlich nie ein Problem, alten Shit wegzuwerfen, wenn's kacke ist.
Mhm.
Du hast eine Feedback-API, du hast eine fucking Finding Large Merchant Listing Recommendation API.
Dann merkst du wieder so, wer die Kunden von eBay sind. Ja.
Shopping API.
API, ganz viele APIs, aber ob sie es wirklich
get User
tun?
Profile, get popular, get eBay Time. Ist auch immer schön bei der API, wenn sie dann quasi ihr eBay haben, dass sie dann immer das B groß schreiben und nicht das E, weil es ist ja eBay. Ist ja.
Oh, wenn das nachher in den Methoden oder Klassennamen
so. Du hast hier zum Beispiel, warte mal, wie heißt das?
Arge.
Get, wo war das hier unten? Jetzt habe ich es verloren. Ist ja auch egal. Doch, warte mal. Get eBay Time zum Beispiel. Und dann hast du get E klein geschrieben und dann B groß geschrieben. Get
also
eBay
im
time.
Prinzip Gete Baytime.
Gete Baytime, genau. So schön.
Geht zur Bettzeit.
Vielleicht gibt es da was. Ich gucke da vielleicht nochmal. Aber ich habe das gerade auch mit Phantom gemacht. Das ging ein bisschen besser als mit dem AliExpress, weil das halt nicht so ein riesen
Cancel nicht so schon. Schlimm die Seite ist.
Also schon ein bisschen schlimmer. Weil
vielleicht macht die eBay-App das ja auch so. Vielleicht, weil die eigene API nichts kann.
Wäre schon ein bisschen kacke.
Oh yeah. So, hast du noch irgendwas, was dir bei AliOrders am Herzen liegt?
Warte, jetzt kommen wir durch. Also der letzte, also eigentliche Use Case war, wie lange braucht denn eigentlich Zeug aus China hierher? Und zwar wirklich, weil die Leute sagen, ja, du brauchst irgendwie 3 Monate oder fucking 1 Monat oder irgendwas dazwischen muss es sein oder fucking 2 Wochen, was auch immer. Und der erste Use Case war, wie lange brauchen denn im Durchschnitt überhaupt die Sachen, bis sie hier sind?
Also du hast einfach mal viel bestellt und getrackt.
Ich habe bestellt halt grundsätzlich viel, weil es so billig ist. Weil es so fucking billig ist. Und als zweites, welche Seller sind denn am schnellsten? Mhm. Weil es gibt, klar, im Durchschnitt brauchen sie so und so lange, aber ich möchte gerne wissen, bei wem kann ich denn einkaufen, wo es dann auf jeden Fall oder wo es dann wahrscheinlich in 2 Wochen da ist. Das wäre doch schon voll gut.
Du wirst, also je nachdem, was du da kaufst, wirst du ja auch eine gewisse Sicherheit haben.
Ja, genau. Also, dass das auch ankommt.
Ja.
Und auch in einem bestimmten Zeitrahmen, weil wenn du jetzt was einkaufst, möchtest du schon, dass es bis Weihnachten da ist.
Ja, also kaufst du das für dich persönlich ein?
Genau,
oder für irgendwelche Projekte, die du auch dann machst?
Ja, natürlich für mich persönlich, für meine Projekte, die ich halt mache.
Ja, okay. Aber klar, da wirst du halt dann auch, wenn du jetzt irgendwie bei dem Projekt noch irgendein Bauteil brauchst und das dann da bestellst, nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag.
Ja, also prinzipiell oder, schon, oder wenn ich mich
wenn
drauf
du
einstelle.
Weißt, ja, genau. Also Verlässlichkeit ist eigentlich viel sicher, weil dann kannst du ja planen.
Genau, also ich kann auch damit planen, dass ich das in 3 Monaten erst weitermache. Da habe ich ja auch kein Problem mit, solange ich quasi einen ungefähren Überblick habe. Ich weiß zum Beispiel, dass aus früher habe ich quasi so eine Excel-Tabelle gehabt, wo, also so ein Web-Excel, was dieses, wie heißt das?
Google Spreadsheets-Excel,
genau. Und da habe ich das drin gehabt und das hat mich aber irgendwann angepisst, weil es nicht automatisch war, weil man es dann halt selber eintragen muss. Und dann da kam raus, dass es im Durchschnitt 6 Wochen braucht. Also das ist so der Durchschnitt, 6 Wochen, das sind 1,5 Monate, bis das Zeug hier ist. Mhm. Und manchmal ein bisschen länger, ein bisschen kürzer, ab und zu auch. Also manchmal sind es auch nur 2 Wochen. Aber im Durchschnitt sind 6 Wochen aus China einkaufen. Und wenn man das weiß, kann man sich darauf auch einstellen.
Mhm.
Genau. Und das ist jetzt so ein bisschen mein Pet-Projekt, wenn ich nichts anderes zu coden habe, mache ich halt solche Sachen. Oder halt ganz andere Sachen.
Cool.
Weil, ja, genau.
Also wenn ihr mal jemand braucht, der eine API für euch baut, ja?
Genau, dann wisst ihr, dass es mit PhantomJS funktionieren kann.
Zumindest, wenn ihr eine Webseite habt zum Parsen. Ne?
Genau, also dieses ganze Crawling, früher hätte ich das wahrscheinlich eher mit Regex gemacht, aber das wäre einfach, das hätte nicht funktioniert. Das ist speziell, wenn du so viele Sachen hast, die du da rausbekommen willst, das geht irgendwann nicht mehr.
Ja.
Und da willst du dann lieber mit so quasi, mit dem JavaScript, was du auch in dem Browser hast, willst du dann auch auf die Elemente zugreifen, weil das schon echt eine coole Sache ist.
Auf jeden Fall. Also Phantom war ein Riesengewinn über das, dass man sich halt irgendwie Get Contents String oder wie das bei Get File Contents bei PHP irgendwie, ja, was von der HTTP-URL runterlädt und dann das HTML parst.
Ja.
Vor allem vor dem Hintergrund, dass natürlich heute noch einiges nochmal per Ajax nachgeladen wird. Oder
das ist speziell
wird.
Bei diesen modernen Einkaufsseiten, das ist ja überall so. Du gehst irgendwo rauf, aber du bekommst noch nicht den Content, sondern dann fängt es erstmal
an. Nur so ein Skeleton.
Genau, kriegst du ein Skelett und das fängt an zu rödeln und macht dann irgendwie 10 Ajax-Calls zu allen möglichen Sachen hin und sammelt sich dieses Zeug zusammen und baut es dann erst über irgendwelche anderen krassen JavaScript-Frameworks zusammen. Und das geht halt nicht mehr. Das kannst du nicht mehr einfach crawlen.
Ja, das funktioniert nicht mehr. Und dafür braucht es dann sowas wie Phantom, was ja der Vollständigkeit halber nochmal erwähnt, ein Headless WebKit im Prinzip ist.
Und also was ich viel gesucht habe, aber bis jetzt noch nicht gefunden habe, ist sowas wie Phantom in anderen Programmiersprachen außer JavaScript.
Mhm.
Was schon echt eigentlich ganz schön traurig ist.
Ja gut, es gibt Selenium.
Genau, es gibt
Selenium. Und mit Selenium kannst du dann ja einen Phantom-Driver hinten dran haben.
Genau.
Also das habe ich zum Beispiel bei Grails-Web-Anwendungen immer gehabt. Da gibt's was, das nennt sich Jeb.
Ja.
Jeb ist, jetzt muss ich gerade mein Wissen da nochmal wieder auffrischen. Jeb ist ein Testing-Framework im Wesentlichen, glaube ich. Ein Framework, das im Wesentlichen erstmal erlaubt, Webseiten so zu parsen und
ja.
Functional, also Acceptance-Tests im Prinzip drauf zu fahren.
Ja.
Und da hängt hinten drunter, hängt WebDriver beziehungsweise Selenium. Und das kann man halt natürlich auch wieder super mit Phantom laufen lassen.
Okay, also das wäre tatsächlich dann noch eine Möglichkeit, die man sich anschauen kann.
Genau, und dann kannst du halt, also ich habe das dann halt in Groovy entsprechend benutzt. Java geht natürlich dann auch, aber eigentlich alles, was du halt an Selenium vorne dranhängen kannst.
Mhm. Cool.
Ist eine Möglichkeit, dass man dann zumindest in gewissem Rahmen das so benutzen kann, aber vielleicht bietet es halt auch Vorteile direkt auf PhantomJS-Ebene, das JavaScript direkt da im Browser.
Also das ist halt schon ganz cool, speziell das Evol, weil es einfach quasi auch JavaScript ist.
Ja.
Man kann es direkt so benutzen.
Genau.
Ich weiß nicht genau, wie das funktionieren würde in Python. Python, Selenium. Kann man in Selenium einfach ein Evol machen schon, oder?
Ja. Du kannst ja Selenium praktisch jede Programmiersprache vorne dranhängen.
Ja.
Oder für fast jede Programmiersprache.
Ja, du hast halt den Selenium-Server, was ich gerade gesehen habe.
Genau.
Und mit dem kann man dann einfach sagen, starte den irgendwo und dann machst du einen Connect und quasi mit deiner Programmiersprache und dann kannst du dagegen coden.
Genau.
Nicht schlecht.
Das geht auch.
Vielleicht will ich ja das haben.
Ja, vielleicht hilft
für das nächste Mal. Ist ja auch egal eigentlich.
Genau. Nächstes Mal AliOrder Selenium.
Selenium, genau.
Selenium.
Ach so, genau. So. Was ich noch quasi drumherum habe, also ich habe dieses JavaScript Phantom-Zeugs, aber die eigentliche Command-Line-Interface habe ich in Python und das ist halt super, super viel entspannter und das funktioniert alles einfach so und das, ich habe für das, speziell für die API habe ich DocOpt, hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört, oder nicht? Wenn man mit CLI viel Sachen macht, das ist DocOpt, quasi du hast einen Option-String, oder so ein Documentation-String. Sieht halt so aus.
So. Yeah.
Und da sagst du dann quasi, wie deine Hilfe aussehen soll.
Ja. Yeah.
Und das wird dann gepasst von DocOpt und der baut dir daraus dann quasi mit den Argumenten, die du die er bekommt von der CLI, passt er dir dann genau das raus.
Okay.
Und dann kannst du ganz einfach auf deine Sachen, die du da oben beschrieben hast, zugreifen und der macht auch eine Validierung, ob das so sein kann.
Okay.
Und das ist so, so super cool. Und man kann dann
wenn man ein kleines Skript halt bauen.
Genau, also man hat CLI zum Beispiel bauen. Sowas. Normalerweise ist es ja immer so, deine CLI ist irgendwie der Aufruf und dann das erste Argument ist irgendwie fucking eine File. Und dann brauchst du aber auf einmal noch irgendwie einen anderen Parameter und dann krepelst du den irgendwie als zweites dran. Und als drittes ist es dann so, dass du dann irgendwie anfängst, diesen Shit zu parsen, weil du es halt machen musst. Aber das macht alles keinen Spaß. Und mit DocOpt ist es dann so, du schreibst einfach das hin, was du denkst, was cool wäre. Zum Beispiel, du sagst CLI confirm minus order und dann hast du da drunter, dann hast du dahinter noch ein paar IDs, die du dann confirmen kannst und halt die restlichen Options. Zum Beispiel, du sagst, willst irgendwie, die Datenbank liegt woanders oder sowas. Und das kann man damit alles ganz einfach machen. Das ist so cool. Also DocOpt für alle Projekte immer benutzen. Das ist quasi meine Quintessenz. Weil das war speziell dafür, da wurde es dann doch relativ komplex, weil du mal viele Sachen machen kann, du willst die Orders sehen und du willst sie confirm können und du willst sie abholen, aber nicht nicht alle Orders, weil du hast ja AliExpress und eBay und dann sagst du, okay, Ali oder eBay, confirm und so weiter und das ist schon voll, voll nice. DocOpt, sehr coole Sache. Genau. Genau, und das ruft dann wiederum nur das PhantomJS-Zeugs einfach so auf. Über Process Open quasi. Und das ist eine relativ coole Sache. Und genau, was noch cool ist, wenn du dein Login über Standard Error machst und über Standard Output dann wirklich auch nur den Payload, den du dann am Ende haben willst.
Dass man das trennt voneinander, genau. Das und auf jeden Fall.
Dann kannst du das eine nämlich auch nur anzeigen, wenn du quasi im Debug-Modus läufst zum Beispiel, weil du willst nicht sehen, was dieses Phantom die ganze Zeit macht und welche fucking 1000 Messages oder so. Ja. Und das ist relativ cool zu trennen und das sind so die zwei Sachen, die auf jeden Fall echt gut funktioniert haben und auch das cool gemacht haben. Jo. Das war mein Projekt quasi. Und nächstes Mal bist du dran.
Nächstes Mal bin ich dran, dann geht's wahrscheinlich um Vagrant.
Das ist cool.
Genau. So, dann Lesefu.
Lesefu.
Lesefu. Laser. Haben wir dieses Mal nur ein Lesefu.
Dein Lesefu.
Mein Lesefu. Und zwar Flying the World's Fastest Plane.
Oh shit.
Und da geht's um einen, also da wird ein Pilot interviewt, der die SA-71 geflogen hat, also Blackbird, ein strategischer Höhenaufklärer.
Schöner Name.
Und also das ist ein Flugzeug, das in so enormer Höhe fliegt wie davor wahrscheinlich noch kein anderes normales Flugzeug. Das ist halt so an der Grenze zum Weltraum fast schon.
Sieht auf jeden Fall super gefährlich aus.
Und auch in vielerlei Hinsicht eben an die physikalischen Grenzen der damaligen Zeit geht, wenn man bedenkt, das Flugzeug wurde, glaube ich, Ende der 60er in Dienst gestellt und ist bis knapp vor der Jahrtausendwende in Betrieb gewesen.
und also einfach physikalische Anforderungen so an Mensch und Material. Und der hat einfach dann sehr interessanten, also sehr interessante Aussagen dazu getroffen. Es sind auch sehr gute Bilder dabei, was es so bedeutet, an dieser Grenze zu operieren für die und auch wie sich Skunkworks so verhalten hat. Also Skunkworks, für die, die es nicht kennen, ist so eine Research and Development Unit von Lockheed gewesen, die mehr oder weniger direkt von der CIA finanziert wurde und im völlig Geheimen von allen anderen Bereichen der Firma hauptsächlich eben Aufklärungsflugzeuge oder so Sachen wie Tarnkappentechnik entwickelt hat.
Geil.
Also gerade so Blackbird, dann diesen U-2-Bomber, also den Stealth-Bomber oder auch den die F-117, ist einfach interessant zu lesen. Was der da so auch erlebt hat an der Stelle.
Cool.
Und wie sie sich verhalten haben, und dann ist halt auch, sind halt auch noch so richtig Badass-Fotos dabei, wie sie in ihren praktischen Spacesuits vor der Maschine stehen.
Und dann von oben auf die Welt schauen und dann siehst du diesen blauen Glow.
Ja.
Schon geil.
Genau.
Gibt es die noch oder sind die jetzt quasi vorbei?
Also die
Flieger.
Die fliegen, soweit ich weiß, nicht mehr. Auf jeden Fall nicht mehr dienstmäßig.
Ja.
Das liegt einfach, glaube ich, daran, dass es A, viel zu fucking teuer war.
Ja.
Die am Leben zu halten und dass aus also dass der Nutzen irgendwann nachgelassen hat, weil man halt einfach so Satelliten. Viele fucking Satelliten da ja, oben
einfach,
hat.
Ich habe gedacht, einfach Satelliten und die haben dann so super fette Kameras dran und dann bam.
Genau. Und ja, auch die Anforderungen dann entsprechend an so eine Base, wo so eine SR-71 starten kann und so, und das hört dann halt einfach irgendwann alles auf und da nie ein Nachfolgemodell entwickelt wurde, das für so einen ähnlichen Zweck ist, sind das halt so so Einzelstücke noch, die Flieger, und ist halt ähnlich wie bei uns bei der Bundeswehr, wenn du 30 Jahre altes Equipment irgendwie noch supporten musst, ja.
Das will eigentlich keiner,
also die Materialermüdung ist da enorm. Ich habe so eine ähnliche Erfahrung demnächst gemacht. Wir waren mal wieder Fallschirmspringen.
Ja.
Und das ist gigantisch insofern, das ist halt so ein kleiner Flieger.
Ja.
Und da gibt's auch so eine Type, ich kenne den Flugzeugtypus beim Namen nicht, aber alle anderen kannten den irgendwie sofort, meinte so, ja, das ist so ein Flieger. Also so ein kleiner, der hat mit senkrechten Flügeln, nicht irgendwie gepfeilt oder so.
Mhm.
Und das Krasse daran ist halt auch, das Ding hat so viel Flugstunden drauf, das wird ständig gewartet. Also die wird ständig auseinandergenommen und gewartet und ist zwar relativ alt, also schon so 20 aber Jahre. Aber
quasi
so,
alles schon replaced worden.
Genau, also wird ständig alles replaced und ist alles irgendwie in Top-Zustand, auch wenn es gar nicht mehr so aussieht. Ja
genau.
Und also gleichzeitig, der Pilot ist halt irgendwie einer, weil er so viel Flugstunden hat, dann einer der erfahrensten in seinem Gebiet, und das
ist klar.
Einfach,
also das ist halt das Besondere an den Flugzeugen, wenn du die quasi komplett zerlegst und dann immer wieder die Teile austauschst, die kaputt gehen, dann hast du auch nach 20 Jahren halt kein altes Flugzeug mehr, sondern quasi ein gewartetes Flugzeug, was immer noch tut.
Genau, also was die physikalischen Anforderungen angeht, aber halt natürlich Stand der Technik.
Ja, Stand der Technik nicht mehr, nee.
Aber,
Aber es ist halt trotzdem noch sicher,
flugsicher. Genau, also kommt ja immer drauf an, was man halt in dem Moment machen muss. Und wenn du nur mit dem Flieger irgendwie auf 4000 Meter hoch musst und dann wieder runter, weil deine Payload abgesprungen ist, dann ist das schon okay.
Ja. Klar. Genau, ich habe dazu noch, ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, ich habe schon mal irgendwann drüber geredet, ich habe das letztens wiedergefunden. Und zwar diese eine Drohne, die quasi 4000, ich weiß gar nicht, unendlich viele Handykamera-Sensoren in diese Drohne gesteckt haben. Wo es um
das Auflösungsproblem im Prinzip ging,
genau,
dass sie zu gut auflöst.
Genau, und dass sie da dann quasi 1,8 Gigapixel Sensor-Array haben, wo du dann quasi ein Live-Bild von einem riesigen, riesigen Feld hast, wo du die einzelnen Menschen quasi tracken kannst, weil du nicht kein Problem hast, irgendwie auch 20 Sensoren gleichzeitig abzugreifen, weil es halt einfach, weil du einfach so viele Sensoren hast. Und, oder beziehungsweise, also genau, du holst immer das komplette, den kompletten Content von dieser Drohne runter, oder du berechnest es da oben und kannst damit an alles tracken, weil du halt alle gleichzeitig sehen kannst. Fand ich krass. Passend auch dazu zu den Aufklärungsflugzeugen, weil wenn du so ein Ding hast, brauchst du einfach keine anderen Shits mehr. Und wenn es abgeschossen wird, na gut, dann kaufst du halt ein neues.
Ja, genau. Also preislich ist es halt einfach so eine, ja, so eine SR1.
Und du hast dich
vollkommen raus heute.
Ja, genau. Und also das fand ich, also ich fand dieses Drohnenteil so geil, weil wenn man sich das Video anschaut, wo dann quasi sie, wo er dann so zeigt, okay, ich mache jetzt hier dieses eine Bild auf und ich sag, die Software soll den Typen tracken. Und dann steckt er es halt ins Auto ein und es wird halt immer weiter getrackt und dann gleichzeitig machst du noch da und da und da und schaust halt, was da geht. Und das ist alles quasi ein Live-Bild.
Ja,
das ist schon geil.
Ja, interessant, wir hatten ja, also interessant vor dem technischen Aspekt, natürlich datenschutzrechtlich eine große Problematik.
Papalapap,
kauft das einfach in China ein und baust. und wir hatten ja vor einiger Zeit dann auch mal die eine Firma, die, glaube ich, jetzt Google gehört, die da auch billige Satelliten ins All schießen wollte.
Ich weiß gar nicht, kann sein.
Wo es dann eben auch drum ging, dass der Bereich halt schwer gesetzlich geregelt ist. Also schwer dahingehend, dass es halt irgendwie Auflösungsbestimmungen gibt, sowas wie nur das Militär darf erkennen.
Ja, genau. Oder
wer,
zum Beispiel auch bei dem GPS,
wer da
ist ja auch
unten
so
rumläuft. Genau. Und das ist halt einfach in USA, die ja Hauptsponsor von solchen Aktionen erstmal sind, wegen Forschungsgeldern, dass es da eben gesetzliche Auflagen gibt, wie gut sowas maximal sein darf.
Ja.
Jo, wie gut was sein darf. Okay.
Wie gut was sein darf.
Dann würde ich sagen, ranten wir ein bisschen.
Oh yeah.
Was hattest du denn mit deinem USB-Stick?
Oh, warte mal, muss ich überlegen. Ich mach das mal danach. Ich denke mal so lange nach, was ich da hatte.
Okay, dann
mach mal was über die Apple Hotline.
Dann muss ich mal so ein bisschen auf Touren kommen. Ja, also ich habe vielleicht auch strategisch ungünstig bestellt, aber ich wollte es jetzt haben. Also ich habe einen neuen Rechner bestellt, ein neues MacBook und habe so ein Thunderbolt-Display dazu bestellt. Und ich wollte, weil dieses neue MacBook ja diesen tollen neuen dünnen MagSafe hat, ich daheim aber noch ein paar alte MagSafe-Netzteile rumfahren habe, habe ich noch so einen MagSafe-Konverter dazu bestellt.
Okay.
So. Und die Situation ist die, dass wir in der neuen Adresse sind und unser Name einwandfrei unten dran steht und auch die, ich habe einfach mal alle Firmennamen, die in dem Gebäude drin sind, neben uns sitzen und so weiter angegeben. Und das Notebook und das Display kam mit Hermes und der hat's geschafft. So. Und wenn
der Hermes hat es sogar geschafft.
Dann wird es der Trottel von der Post ja wohl auch schaffen, mir diesen kleinen MagSafe-Konverter, der in so einem Briefumschlag steckt, reinzuschmeißen. Ja?
Oh shit.
So. Turns out, nein.
Nein.
Es war anscheinend auch nicht irgendwie die Post, sondern Synchreon, irgendein Postdienstleister, Synchreon International. Wenn man auf die Webseite geht, dann weiß man schon genau, wo die 90er immer noch herrschen. Ich habe dann auch eine Tracking-Nummer bekommen, wenn man die dann bei denen eingibt, heißt nur, ja, gib uns noch die Web-Referenznummer dazu an. Was, die weißt du? Ja, nö, wir wissen auch gar nichts zu dieser Tracking-Nummer, sagt uns nichts.
Das ist auch so gut.
So. Ansonsten gibt's bei Apple einfach keine Möglichkeit. Dann habe ich gedacht, so, ja gut, rufst du halt einfach bei deinen Freunden von der Hotline da an, ja, die freuen sich ja immer, haha,
ja,
und hab halt mal die Apple Support Hotline gewählt, so. Und das war ein Tag, bevor das iPhone 6 verkauft wurde. Und ja, da ist dann nicht so viel bei rumgekommen.
Ja, überrascht.
Dann habe ich mir gedacht, okay, was gibt's denn noch? Und bin in so einen Chat gekommen, im Apple Online Store.
In den Apple Online Store.
Chat. Und in der Beschreibung des Chats steht, wenn du Fragen zur Bestellung, also wenn du Fragen zu Artikeln hast, die du bestellen willst, oder zur Bestellung, die du bereits getätigt hast. Und dann hat geschrieben, hier, Bestellnummer XY, ich hätte mal eine Nachfrage. Ja. Wo ist denn der Artikel? Und dann kam von meiner Chat-Agentin nur zurück, ich kann dich nur zu Neuverkäufen beraten.
Ja.
Habe ich gesagt, hier steht doch, du kannst auch, ja, nö, kann ich nicht.
Eigentlich
ja, super.
Kann nicht.
Danke für die Hilfe, danke für nix, weiter. Okay. Dann habe ich irgendwie nochmal bei der Apple Hotline angerufen, das war dann irgendwie eine Woche nach dem mir versprochenen Lieferdatum. Das hat dann irgendwie eine halbe Stunde gedauert, bis ich dann jemanden an der Hotline hatte, wo ich echt dachte, die stirbt mir gerade nebendran weg. Also ich habe die nicht nur kaum verstanden, sondern die hatte echt, ja, nahtodliche Anzeichen.
aus Mitleid habe ich dann damals gesagt, als sie meinte so, ja, Ersatzlieferung veranlassen und so. Und dann habe ich gesagt, ja toll, die kriegt ihr dann ja auch nicht zugestellt. Ich warte einfach mal noch eine Woche. Das war ein Fehler. Weil danach habe ich einfach mal ungelogen 5 Wochen lang versucht, die Apple-Hotline anzurufen. Ich hab zu jeder Tages- und Nachtzeit...
Ja, wie die ganzen Nerds auch.
ich habe es echt zu jeder Tages- und Nachtzeit versucht. Das Längste war, dass ich mal irgendwie eine Stunde in der Hotline-Warteschleife gegangen bin. Daher resultieren auch Tweets von mir, dass ich mittlerweile die Warteschleifen-Musik von denen, also die haben ja so Chartmusik, ich kann die auswendig so Playlisten.
Alle.
Ohne Spaß. So.
Ohne Witz.
Als das dann auch nicht mehr geholfen hat, habe ich mir gedacht, okay, wir sind ja Businesskunde, weil über Firma bestellt, rufe ich doch mal mein Business-Kontakt im Apple Store in Sindelfingen an, die bei sowas immer sagen, wir sollen sie gleich kontaktieren, haha.
Ja.
Habe ich nicht rangekriegt, weil irgendwie schon Freitag 17.30 Uhr oder so war. Sie hat sich dann aber relativ schnell danach gemeldet. Dann habe ich ja auch einfach nur gesagt, okay, es geht mir gar nicht um den Artikel im Eigentlichen. Okay, klar, ihr habt schon abgebucht, das könnt ihr nämlich gut. Sondern ich habe einfach keinen Bock mehr, jeden Tag eine Stunde in der Hotline zu hängen. Stupst doch einfach mal die Kollegen an, sie sollen sich bei mir melden, wenn sie Zeit haben.
Ja. Schön.
2 Wochen später, wieder nichts passiert. Es sind jetzt mittlerweile, glaube ich, bald 8 Wochen oder so rum gewesen, oder 6, 8 Wochen.
Nicht schlecht.
Und dann war es mir irgendwann zu dumm und dann habe ich irgendwann bei der Apple Hotline angerufen und eben nicht gesagt, ich hätte eine Bestellung, sondern ich habe einfach irgendwie auf der Telefontastatur wild rumgespielt, bis ich dann irgendwann jemand dran gehabt habe, bei dem ich mich jetzt auf die Art und Weise hier auch entschuldigen würde, dass ich ihn einfach nur angeschrien habe im ersten Moment. Also nicht lautstärketechnisch, sondern mit Worten angeschrien habe, ob denn da überhaupt noch jemand arbeitet bei dem Laden und so weiter.
Ja.
Der mir dann auch irgendwie erstmal versichert hat, dass ihnen alles leid tut und so weiter. Und dann habe ich am Schluss auch seinen Supervisor dran gekommen, der mir dann auch gesagt hat, sie schicken das jetzt mit einer Expresslieferung raus und es war ihm total wichtig, dass man mir jetzt den Kaufpreis davon erstattet.
Ja, das ist schön.
Habe ich ihm gesagt, bringt jetzt leider nicht viel, weil wegen einem Artikel für 10 Euro nochmal in der Buchhaltung dann wieder eine Gutschrift und so, das macht mehr Arbeit als es bringt, aber okay, es war ihm wichtig.
Ja, gut.
Hat alles bis dahin auch super wieder geklappt. Ich habe noch während dem Gespräch eine E-Mail-Bestellbenachrichtigung bekommen und hab dann gemeint so, ja super, dann ist ja alles klar und wegen der Zahlung, mir egal, dann dauert's halt irgendwie eine Weile und ich mache ja nicht die Buchhaltung. hat sich dann aber auch wieder herausgestellt, also das war jetzt hier gerade vor dem 3.10., dass die Tracking-Nummer nicht funktioniert, also die Tracking-Nummer war angeblich für DHL Express. In jedem Tracking-System, wo ich sie eingetragen habe, wurde sie als UPS-Tracking-Nummer erkannt. Beides hat nicht funktioniert. Irgendwann habe ich dann mal... Ich habe tatsächlich die Tage dann mal Post bekommen, also im Slack, dass jetzt da mal ein Brief für mich angekommen wäre und es ist endlich da. Ja.
Ist ja voll praktisch.
Der nette Mitarbeiter, den ich da dann dran hatte, der hat mich dann auch drüber informiert, dass sie aktuell bis zu 4 Stunden Wartezeit an der Apple Hotline hätten.
Oh.
Da frage ich mich dann doch, wer so penetrant ist.
Die Sache ist ja, dass dann auch noch andere Leute quasi 3 Stunden 55 warten.
Ja. Genau.
Oh Mann.
Und also das Fiese an der Sache ist auch noch, Wenn du sagst, ich habe eine Bestellung und zu der habe ich eine Frage, dann lurzen sie dich erstmal durch diesen ganzen Kackprozess durch.
Ja, natürlich.
Ja, mit hier und jetzt gibt noch auf der Telefontastatur deine Bestellnummer ohne das W vorne ein.
Ja.
Und dann erzählen sie dir nochmal, ob du nicht schon wusstest, dass bei Apple das iTunes Festival zu Hause ist. Ich weiß nicht was.
Und ja, das
und
Problem
dann hängst
ist halt
du einfach eine Stunde in der Warteschleife und selbst die Telekom kriegt das hin, dir an der Warteschleife, wenn ein höheres Supportaufkommen ist, zu sagen, die
übrigens
aktuelle Wartezeit dauert gerade etwa x Tage.
Stunden.
Und ja. Apple kriegt da nichts hin.
Schon gut.
Es ist schon traurig.
Aber die Sache ist halt, sie haben dich ja schon.
Ja, sie haben auch mein Geld schon.
Genau, ja. Deswegen ist denen scheißegal. Deswegen ist denen scheißegal, was du machst, Alter.
Ja.
Ich würde es auch so machen, weil ich habe deine Cash Money schon. Jetzt kannst du erstmal gefickt sein. Weil
Ja,
ist ja, ja quasi, durchaus. Ist ja schon auf der richtigen Seite von mir aus gesehen erfüllt worden.
Ja, genau.
Und deswegen kannst du dich mal hin fortficken.
Das finde ich mal eine ziemlich geile Ansage an der Support-Hotline so. Gehen Sie einfach. Okay. Wenn Sie eine Bestellung haben und wir das Geld schon haben, dann lassen Sie es in Ruhe.
Genau.
Belästigen Sie uns nicht. Wir haben Kunden, die haben krassere Probleme.
Wir haben Kunden, die wollen sogar noch was kaufen.
Genau.
Die sind
uns wichtiger.
Ja. Ja, schön.
Ja.
Ich habe mein Mimi nicht mehr. Ich habe es vergessen.
Hab's vergessen.
War vielleicht nicht so wichtig.
Okay. Gut.
Ja.
Hat sich am Ende alles aufgelöst. So, dann haben wir noch Picks. Picks, und zwar der erste ist vom Leadname, glaube ich.
Oh yeah.
Weil
er so ein cooler Typ ist.
Einfach. Programmiersprachen als Waffen. Warum muss immer alles eine Waffe sein?
Hm.
Ja, C ist ein M1 Garand.
Warum auch immer.
Die Standardgewehr der US Army aus dem Zweiten Weltkrieg. Hm. Sehr geil, finde ich. Java ist ein gut gefüttertes Maschinengewehr. Immer mal wieder ist eine Null Round drin.
Und dann explodiert's und du stirbst.
Genau. The gun explodes, you die.
Genau, das. Du hast ein JavaScript, ist ja, ein Schwert.
Genau, da bin ich gerade auch hängen geblieben, wie man das beschreiben soll.
Ist ein Schwert ohne quasi Festhalte.
Ohne Griff, sondern ohne da ist auch eine Klinge an der Stelle.
Genau.
Also es hat einen Good Part und einen Bad Part. Und egal wo du es packst, you're doomed.
Ja.
Rust is a 3D printed gun, it may work someday.
Hm. Ja. Seht ihr jetzt schon? Genau. Bash is a cursed hammer. When you wield it, everything looks like an A, especially your thumb.
Ja. Yeah. Shellshock, Bash Door. So, was haben wir noch? Du hattest Honest Trailers gefunden, die
genau,
ich noch gar
Honest
nicht gesehen habe.
Honest Trailers gibt's quasi der aktuelle ist zu Transformers 4 und das ist super lustig und ich kann es nicht beschreiben, deswegen müsst ihr es euch einfach angucken.
So. Und einen zu Godzilla, weil wir uns in der Pre-Show darüber unterhalten hatten, welcher Film denn schlimmer ist.
Genau. Ja. Genau, müsst ihr beide angucken. Und Godzilla muss man nicht unbedingt angucken. Transformers muss man nicht angucken, aber die Trailer, die Honest Trailer zu jedenfalls.
Mm.
Sehr schön. Honest Trailer sowieso alles gut für alles gut.
Genau. Und wenn ihr immer noch nicht genug habt von Windows
von
9, 5,
von
9, 8
Windows-Schmerzen.
Und unsere Liebe für Smartwatches, dann schaut euch doch mal an, wie man Windows 95 auf seinen Android Wear zum Laufen bringen kann.
Geht das einfach so oder muss man irgendwas machen oder ist es virtualisiert?
Ich hab's jetzt nicht genau verstanden, wie sie es gemacht haben. Es gibt einen Android DOS Emulator und da kann man Windows 95 drauf booten. Ja, okay. Also es ist Android drauf und dann emulierst du und lässt Windows drauf laufen.
Fast forward 25 the normal speed. Oh shit. Und das ist super langsam.
Das Krasse an der Sache ist, selbst da würde dann wahrscheinlich Harz viel zu schnell drauf laufen. Der Prozessor genau. Zu schnell ist.
Oh nein, ich habe schon wieder nicht gesehen, wie die Karten fliegen. Ich habe einmal einen Computer gehabt, so ein, ich weiß gar nicht mehr, was das war, auch so ein super alten Intel Pentium 1 oder sowas.
Ja.
Und der war ein Harz normal. Also so.
Ja, ja. Ja, mein erster Rechner oder der erste Rechner, den wir so in der Familie hatten, der Windows hatte, Windows 95, war ein Pentium 1 166 MHz MMX, der klassische Aldi-PC von damals.
Ja.
Und danach, also das wurde dann so, dann gab es mal einen mit 300 MHz und dann einmal mit 400 MHz und mit jedem Mal wurde die Harzbewegung schneller.
Ja, sehr, sehr cool.
Irgendwann wurden sie dann gedeckelt oder zumindest hat das menschliche Auge keinen Unterschied mehr wahrgenommen.
Sehr schön.
So.
Okay, schön. Jetzt haben wir auch noch Windows 95 am Ende.
Genau, am Ende untergebracht.
Auf deiner Smartwatch, weil quasi,
Bam.
Was willst du mehr?
Ja. Also ich will dann nur Windows 95, weil das kann auch super die Zeit anzeigen.
Ja.
Und bei Windows 95 ist es noch so, da musst du noch dem sagen, dass es die Uhrzeit umstellen soll für Sommer- und Winterzeit, was
echt?
Ja bald wieder ist.
Stimmt. Ab irgendeiner Version hat er dir gesagt, dass du es vielleicht machen willst.
Ja, ab 98 war das dann so einprogrammiert, dass es so gesagt hat, hey, willst du nicht?
Ja, ja, genau. Da hat er dich,
oder er hat dich darauf hingewiesen, dass es passiert
ist. Ja, irgendwie sowas. Aber er hat es nicht ganz automatisch gemacht, sondern er hat gesagt, es könnte sein, dass jetzt irgendwie was sich geändert hat oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber du könntest ja mal schauen auf den anderen Uhren, die du noch hast.
Genau.
Auf der anderen Smartwatch.
Vielleicht sind wir auch im neuen Jahrtausend angekommen. Wer weiß es nicht.
Wir wissen es nicht genau. Wir sind 95.
Ja. Oh ja. Schön. So, das war unsere doch nicht ganz so kurze Sendung.
Wir waren doch relativ lange.
Und
obwohl wir rechtzeitig angefangen haben. Muss man jetzt mal dazu sagen, wir waren echt rechtzeitig.
Genau. Ansonsten,
was sagen die immer?
Was sagen die immer?
Wünsche euch
Spaß.
Frohe Zeit.
Am Gerät.
Computers.
Passt auf euch auf.
Und der Ingo sagt immer
installiert
noch,
kein Windows.
Kein Windows auf eurer Smartwatch aus Versehen installieren. Das kann man nicht so
genau.
Gut.
Also, nur absichtlich.
Wenn was, dann. Was ja auch voll das Problem ist bei Windows 95. Wenn du das Datum haben willst, musst du ja über das Dings rüberfahren. Du musst ja eigentlich die Maus drüber halten. Aber
ja.
Geht das überhaupt auf diesem Teil?
Ja, du musst mit den Fingern draufhalten.
Oder musst du es dann aufmachen und zum Umstellen?
Du kannst ja bestimmt, das ist ein Android, da kannst du bestimmt irgendwie eine Maus dran anschließen.
So eine Bluetooth-Maus, nur um dein Windows 95.
Warten Sie kurz, ich stelle meine Uhr mal kurz um, ich scroll da mal. Ich muss die Doppelklickgeschwindigkeit noch ändern. Das war für mich das Größte bei Windows 95, diese Box. Wurde so
die Doppelklickgeschwindigkeit
genau die Doppelklickbox also das war so eine Box
hart,
mit so einem Ding und dann hast du Doppelklick drauf
und dann
so ein Clown raus
und du konntest einstellen wie hart der Zeiger hinterherfährt also
ja wie lang
ja geil
das brauchen wir wieder
brauchen wir wieder
Apple bau sowas
wir brauchen sowas für Apple ich will sowas als X Programm
als X-Programm.
Aber das gleiche so. Mit XIs
ja genau mit X
Habe ich das überhaupt installiert?
Oh ja.
Nein, ich habe kein XIS installiert.
Das ist nope.
Nope.
So, das wäre es jetzt endgültig.
Jo, bis dann.
Bis dann. Ciao, ciao.
So schön.